Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo-Home. Seit langer, langer Zeit wieder eine Folge Velo-Snack mit dem lieben Markus. Und da freut mich ungemein, denn das heißt, dass er den Weg zu seinem Computer gefunden hat, sein Headset rausgekramt hat, aus der Ecke mit den Spinnenweben drauf. Und ich wollte noch nachgucken, hab's vergessen, seit wann das der erste Snack ist, wieder mit dem Markus. Und da gucke ich jetzt einfach mal, wann die Folge veröffentlicht wurde und rede so lange, bis mir die Luft ausgeht. Das war der 17. November 2016. Und deswegen freut es mich. Hallo Markus.
Hallo Christian. Christian. Hallo
ihr genau. beiden. Genau, denn ich versuche jetzt, wir haben heute einen Gast, das haben wir ja schon mal angekündigt. Und dieser Gast war schon mal Gast bei uns, also er ist quasi Wiederholungstäter. Und da gucke ich jetzt ganz schnell, wie schnell ich das finde. Es ging damals um eine Insel und um ein Rennen dort. Und es war... ich finde es jetzt nicht so schnell. Es ging um das Mallorca 312er Rennen, welches jetzt nicht mehr die Form hat, die es damals hatte. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass Christian damals irgendwas kaputt gemacht hat oder so. Guten Abend nach Essen.
Ja, hallo, ich grüße euch.
Ja, Christian, damals zum 312er. Was sagst du, bevor wir irgendwas anderes sagen, was sagst du spontan dazu, dass die Strecke so abgeändert wurde? Also quasi nicht mehr einmal rum, sondern hin und zurück?
Tja, hat ein bisschen an Charakter verloren, würde ich sagen. Also vorher war ja gerade der Reiz, dass man die Insel quasi umrunden konnte. Man fuhr ja immer eigentlich an der Küste entlang, so mehr oder weniger ein bisschen landeinwärts immer. Aber dieser Charakter ist jetzt ja komplett vorbei und ja, also ich finde es ein bisschen schade. Ja.
Dafür wird es, glaube ich, jetzt abgesperrt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, was da kolportiert wurde. Aber für mich ist es jetzt auch erstmal so, wird jetzt erstmal auf die Länge
gesperrt war schon vorher.
Echt?
Mhm. Sogar, es ging einmal komplett durch Palma durch und da war alles abgesperrt.
Dann hast du mir entweder beim letzten Mal Lügen erzählt oder ich habe es in meinem Gedächtnis vertauscht.
Ja, das
tendiere dazu, Zweiteres zu glauben.
Ja. Okay.
So, unser üblicher Anfang. Wie geht's dem Wetter da oben in Norwegen? Was macht's da?
Ach, es ist gerade knackig kalt geworden bei uns hier. Wir hatten, also... Irgendwie habt ihr es, ja, ihr habt Winter gehabt, oder? Ihr habt Schnee gehabt, kalt.
Ja, einen Tag bin ich mal mit dem Schnee durch den Schnee zur Arbeit gefahren. Ich glaube, Essen war jetzt auch nicht so schlimm.
Nee, ein bisschen Glatteis, aber das war eher kurz.
Ja. Bisher habe ich das Gefühl, dass es einfach nur hier ein ganz langer Herbst ist. Mhm. Und seit ein, zwei Tagen ist es jetzt aber auch knackig kalt mit Wind, was dann halt so gefühlt minus 15 Grad bedeutet. Und das ist halt ekelhaft. Wobei die Sonne da mal scheint, ist auch nicht so schlecht. Mhm. Und ich habe ja die aktuellen Sonnenaufgang- und Sonnenuntergangszeiten. Mhm. Und ich kann ja mal Köln zuerst erwähnen, weil Köln hat quasi die längste Zeit. Ihr habt schon um 7.57 Uhr Sonnenaufgang. Ja, und 17.36 Uhr Sonnenuntergang. Also so kurz vor 8 bis kurz nach 5:30. Und Essen, da geht es eine Minute später früh los und hört schon 2 Minuten eher auf. Aber er liegt dicht beieinander und bei uns geht es erst kurz
vor halb. Was hat das mit unserem Gewicht zu tun?
Bei uns geht das erst 8:30 Uhr los, also ja. 8.27 Uhr bis 17:15 Uhr, also auch ungefähr 20 Minuten weniger. Ja, wir haben noch ein bisschen was aufzuholen, davon. Aber. Ich finde das schon geil irgendwie, dass ich war heute mit der Tochter beim Handball und es geht bis um 5 und dann kommst du raus und ist immer noch hell. Das ist halt irgendwie ganz angenehm. Es geht bergauf und das tut irgendwie ganz gut in der Seele.
Naja, den Zustand haben 3/4 Europas schon lange vor dir. Aber wieso geht ihr zum Handball? Aber es ist bei euch so ein bisschen so, die ist doch noch so klein. Nicht, dass du so eine Tennismutter wirst.
Nö, aber die. Nö.
Die Papa Graf. Papa C, der mit Plastiktüten voll Geld rumläuft.
Nee, mittwochs ist Handball.
Okay.
Handballtraining. Na, die spielt auch schon Turniere und so. Also, es ist halt ganz cool. Also nicht Turniere, doch, es gibt, das sind Turniere. Es sind viermal im Winter haben die Kinder da Handballturnier. Und da werden halt nicht gezählt, da gibt es keine Sieger in dem Spiel. Spielen halt alle mal gegen alle. Die haben dann irgendwie so 4, 5 Matches und gibt halt keine Sieger. Wird nicht gezählt, wie die Anzahl der Tore. Es ist halt total lustig anzugucken, so wie die Kids da versuchen zu spielen und manche stürmen da über den Platz mit dem Ball in der Hand und machen viel zu viele Schritte. Andere haben irgendwie gelernt, dass man halt 3 Schritte macht und dann einen Ball abgibt und dann geht das so in Zeitlupe 1, 2, dritter Schritt, sondern wird geguckt, wo irgendjemand anders steht, dann wird der Ball zugespielt. Und, aber es kriegen alle einen Pokal und es irgendwie macht ja halt Spaß und deswegen
ist man halt. Aber das ist für 17-Jährige dann doch schon nicht das Höchste,
oder? Genau. Ist der Radsport noch kein Thema in dem Alter?
Nee. Ich muss sagen, bei so Kids wird ja auch viel gelenkt durch irgendwie, was machen die Freundinnen und Freunde und
ja, klar.
Da war im Sommer war halt Fußball immer angesagt, dienstags. Dann haben wir mal eine Zeit lang Klettern gemacht, da hatte es dann aber keine Lust mehr und fand ich ein bisschen schade. Und jetzt ist halt bei Handball und mal gucken, die Interessen wechseln. Und die Kleine, die ist donnerstags beim Turnen.
Also unsere Kleine, ne, wir hatten letztens Besuch und da hat die Tochter von dem Besuch unserer Kleinen das Crackkochen beigebracht. Ich weiß nicht, Christian, wie deine Tochter dir das so schnell beigebracht hat, aber seitdem wird hier Crack gekocht, eifrig.
Okay, da muss ich wohl mal wieder vorbeikommen, ein bisschen was abschöpfen. Hört sich vielversprechend an.
Ja, die ist durch eine gute Schule da gegangen, offensichtlich. Ah, alles gut.
Ja, nee, sie hatte da so ein bisschen anderen Drive drauf gehabt, ne? Also meine Tochter, die war irgendwie total wie auf Drogen.
Ja. Und jetzt im Nachhinein erklärt sich das alles. Ja,
genau. Aber jetzt gucke ich hier gerade mal so in die Langzeit-Wettervorhersage. Ihr sollt nächste Woche, ja, 13, 14 Grad kriegen.
Ja, ich habe die kurzen Hosen rausgelegt.
Jo, tatsächlich. Donnerstag, Mittwoch, 12 Grad.
Boah.
Ja. Niemand hat dich gezwungen, nach Norwegen zu fahren.
Aber hier wird es auch wärmer.
Ja.
Also 0 Grad 3. Dann.
Nee, 5 Grad. Ja. Endlich. So, wir haben eine lange Liste. Wir machen jetzt hier mal los, sonst genug hier geplaudert. Es gibt viel zu tun. Vorstellung Gast. Hä? Done. Been there, done that. So, also heute, wie gesagt, werden wir...
So, haben wir jetzt Christian schon richtig vorgestellt? Ja, wir haben immer rausgefunden, in welcher Folge du da warst.
Ja, nicht so ganz. Sollen die Leute da nachhören? Nee, Christian, also Radfahrer, Vater, was haben wir noch rausgefunden? Bianchi-Fahrer,
Ötztal-Veteran, kann man fast sagen.
RTF-Freckenhorst-Fan.
Ja, stimmt, da haben wir uns getroffen.
Ja, Eisliebhaber, großer Eisliebhaber.
Kölner Eis, sehr gut.
Wie oft warst du beim Ötztaler?
Wie oft? 7 oder 8 Mal, ich weiß nicht mehr genau. ich könnte das anhand der Trikots nachzählen. Wobei die ersten, die gehen schon langsam ein. Einmal habe ich abgebrochen, weil da direkt am Start fing es total an zu regnen und als ich dann in Ötz war, da war ich schon klitschnass, da hatte ich keinen Bock mehr. Aber sonst, ja, jetzt 6 oder 7 Mal beendet.
Krass.
Und dieses Jahr melde ich mich definitiv nicht an, also ich habe irgendwie keinen Bock. Muss mal was anderes machen, aber das habe ich ja auch und da reden wir ja vielleicht noch drüber.
Genau. Und ich habe im Übrigen auch gerade rausgefunden, wann du da warst. Und zwar in der Folge 119 am 12.06.2015.
Ich hätte das früher im Jahr eingeschätzt. Ich habe so in Erinnerung, dass das früher im Jahr war. Also nicht im Juni, sondern eher so März, April. Es war ein sommerlicher Tag, ich weiß es noch.
April war ja das Rennen. Ja. Ja, gut,
Juni. Ja, ich dachte, das wäre gar nicht so, das wäre jetzt leider danach gewesen. Naja, so kann man sich täuschen. So, wenn ihr noch Fragen zu Christian habt, könnt ihr die jetzt im Mixler-Chat einfach stellen. Hutgröße, Schuhnummer. Ich glaube, er hat in Bezug auf Fahrradbekleidung einen ganz ordentlichen Geschmack.
In Bezug auf Fahrrad auch?
Was?
Ja. In Bezug auf Fahrrad auch?
Ja, also er hat sich damit qualifiziert, sozusagen. Also wir haben so ein bisschen so Themen für alle dabei heute. Ich spreche über einen kleinen Ausflug, Klamotten natürlich, wie immer, wenn das im Snack ist oder sein soll. Rennen, Tests, gescheiterte Versuche und alles Mögliche. Ich fange mal mit meinem ersten Punkt hier gut an. So als Zwischeneinschub, bevor wir dann zu eurem großen Thema kommen. Wart ihr schon mal beim Sechstagerennen?
Nein.
Das solltet ihr. So, nächster Punkt. Nein, ich hatte das Glück, über meinen Arbeitgeber kurzfristig, also sehr kurzfristig, aber umso schöner und erfreuter war ich darüber, zum Berliner Sechstagerennen zu fahren. Und ich war vorher so überhaupt nicht, also das war für mich immer so, oder was verbindet ihr mit Sechstagerennen? Fangen wir mal so rum. Weil ich bin ja jetzt ein getrübter Einblick sozusagen schon.
Bratwurst?
Ja, Bratwurst hatte ich.
Bier?
Bier hatte ich auch.
Okay, das war's.
Ich hab irgendwie so eine kindliche Erinnerung daran, dass ich früher mal dachte, also vor langer, langer Zeit, dass sie da 6 Tage fahren. Und das ist irgendwie so eine Erinnerung, die bei mir immer wieder hochkommt, wenn man über 6-Tage-Rennen redet.
Absolut. Also das hatte ich auch, also als kleiner Junge habe ich das auch gedacht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da so drauf gekommen bin. Aber ich dachte auch, die fahren 6 Tage, aber nicht 6 Tage so am Stück, also ne, so Tag und Nacht, sondern so, die fangen morgens an und hören abends auf. Das war das Erste, was ich gelernt habe, schon mal, dass das nicht der Fall ist. Also es gibt, ich möchte gar nicht so auf einzelne kleine Details eingehen. Ich möchte nur sagen, ich glaube im Oktober, also ich sag mal grob im Herbst, ist die, ich glaube, Europameisterschaft im 6-Tage-Rennen in Berlin. Und jeder, der da die Chance hat, hinzufahren oder überlegt, dahin zu fahren, dem kann ich nur raten, fahrt dahin. Also es ist wirklich eine sehr, sehr, wie soll man sagen? Also es hat natürlich viel Unterhaltungswert, aber es ist nicht nur Kirmesrennen-Show. Also ich habe auch, wir hatten das Glück, wir waren am Donnerstag, also gerade am ersten Abend da, wo alle Fahrer noch ein bisschen angeschlagen waren, von dem Berliner 6-Tage-Rennen, Bremer 6-Tage-Rennen, was 2 Tage vorher beendet wurde, am Dienstag, einen Tag Pause und dann, das ist ja auch wie so ein Zirkus, der dann weiterzieht und wo die Abstände mal lang, mal kurz sind. Und auf der Berliner, Bremer, jetzt habe ich schon wieder gesprochen, Bremer Bahn gab es wohl so eine kleinen, ich würde es Hubbeln nennen, ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was ich meine, so eine kleine Erhöhung. Ja?
Drempel.
Was? Wie heißt das bei euch?
Drempel heißt es doch in Holland.
Drempel?
Ja, Lennart zu Drempels.
Okay, wieder was gelernt. Wir müssen öfter Gäste haben, die Input geben. Ja, so ein ganz kleiner, so wie ein Spalt oder so eine Erhöhung. Und das muss den Fahrern mächtig auf den Geist und auch in die Substanz gegangen sein, wenn man da mit dieser hohen Geschwindigkeit immer wieder im Kreis fahrend drüber fährt. Ja, das war der Donnerstag, da sind wir angekommen und sind dann, wir hatten das Glück, dass unser Hotel quasi schräg gegenüber vom Velodrom war. Und ja, das war schon super. Also ich kann das auch gar nicht beschreiben, den Reiz, der von dem allen ausgeht, weil am ersten Abend hat man auch viele Sachen so, man sich fragt, aha, jetzt kommt das. Es sind ja auch, das vielleicht für die, die es noch überhaupt nicht mitgemacht haben, das ist ja keine Veranstaltung, die so in einem durchgeht. Also da fängt jetzt nicht irgendwie ein Rennen um 19 Uhr an oder um 18.30 Uhr, das dann um 11 Uhr vorbei ist, sondern es gibt so, ich würde es vielleicht am ehesten vergleichen mit dem Zehnkampf. Es gibt so einzelne Disziplinen, die dann nach und nach abgespielt werden oder runtergefahren werden. Und es sind auch nicht immer die gleichen Leute auf der Bahn und es werden abgewechselt und dann ist diese Disziplin, wo es die Spezialisten für gibt, ein Sprint. Zum Beispiel, wie heißt der noch? Ich vergesse den Namen immer. Robert Först, nicht Robert Förster. Wie heißt der? Förstermann. Förstermann? Förstemann oder Förstermann? Euch allen bekannt durch seine riesigen Oberschenkel.
Ist das der diesen Gendefekt hat? Und
ja, deswegen? Genau. Also ich weiß nicht, ob das eine Urban Legend ist oder ob das wahr ist. Aber es würde mich nicht wundern, weil wenn man diesem Mann gegen...
Förstermann.
Ohne R, ne? Förstermann. Weil wenn man dem gegenübersteht und dann mal sieht, also wenn man diese Beine sieht, dann ist das nochmal irgendwie... Also ich für die, die ihn nicht kennen, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich pack's trotzdem mal in den Chat. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also das ist... ich habe, glaube ich, gerade den Chat gesprengt. Das ist wirklich nochmal eine ganz, ganz, ganz... Also das ist... Vereinfacht gesagt, unvorstellbar. Und ich habe mich auch gefragt und meine Kollegen haben sich auch gefragt, wie das mal aussehen wird, wenn der aufhört. Ne? Also das, wie das dann funktionieren wird. Also sehr, sehr kurios. Und da waren auch Levi, wie heißt der, Levi mit Vornamen, also da waren wirklich sehr, sehr, sehr viele, das Who is Who war da, und da mein Arbeitgeber auch Sponsor eines Teams ist, der das damit gefahren ist, die Pushbikers, waren wir dann auch wirklich sehr, sehr, sehr nah dran. Und ja, das war echt rundrum schön, rundrum toll. Und wollt ihr da auch sowas über die Disziplinen hören, die ich euch jetzt versuchen kann zu erklären, aber das ist eigentlich wahrscheinlich auch viel zu langweilig, oder? Wollt ihr das hören?
Naja. Würdest du sagen, das ist was für die ganze Familie, so Six Days, oder ist das schon eher was nur für Radsportfans?
Ich würde sagen, da kannst du schon hingehen mit der Familie, und da waren auch viele Familie. Ich würde sagen, so der, es war schon vorwiegend männlich. So. Aber da waren auch Kinder mit dabei, und es ist jetzt naturgegebenermaßen, die Veranstaltung fängt, glaube ich, an 18.30 Uhr, Einlass, 19 Uhr, erster Start. Da wirst du jetzt mit deiner Tochter und ich mit meiner nicht hingehen. Ne? Aber wenn ich jetzt irgendwie eine 12-, 13-jährige Tochter hätte, da würde ich mit der schon dahin gehen. Karten sind nicht ganz günstig, aber ich glaube, 50 Euro kostete teilweise Sitzplatzkarten. Aber das gibt's jetzt auch mit Discount irgendwo und günstiger und so weiter. Also ich glaube, jeder, der da irgendwie hin möchte, kann da auch hingehen. Und mir wurde auch gesagt, ich habe selber noch nicht mitgemacht, ich glaube, der Björn hat es mir auch insgeheim oder indirekt bestätigt, in Belgien ist das nochmal eine Ecke krasser in Bezug auf Bier und Fritten. Da ist das in Berlin schon etwas entspannter und ruhiger. Aber es ist schon cool, ich glaube, ich habe dir, Markus, ein Bild auch geschickt, wenn man muss sich das so vorstellen, also jeder hat wahrscheinlich schon mal ein Velodrom gesehen, und in der Mitte ist halt so eine Art Fahrerlager. Und da sind sie wirklich alle eng aufeinander, und dann werden auch die Fahrräder präpariert, weil es gibt für einzelne Disziplinen auch unterschiedliche Räder. Und wir hatten dann auch am nächsten Morgen, also am Freitagmorgen, die Möglichkeit, da mal reinzugehen morgens, also wo noch keiner da war. Und da waren wir dann morgens um 11 schon da, haben gesehen, wie die Fahrräder präpariert werden, hatten also sozusagen die Möglichkeit, so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Und sehr, sehr bedauerlicherweise es war angesagt, dass wir dann auch mal eine Runde selber fahren können. Und da war ich natürlich total angefixt, wie man sagt. Und war schon ganz heiß drauf und hatte auch schon meine Klamotten übergeworfen und meine Pedale, die mitgebrachten, ans Rad montiert und
eingeklickt.
eingeklickt, genau. Und das ging auch erstaunlich gut. Also ich hatte vorher mehr Sorge, dass da irgendwas passiert. Aber das Problem war, also ich bin dann erstmal so, wie man das macht, so ein bisschen unten rum gefahren, ne? Also so in diesem Inneren. Anfahren ist total komisch. Also ich weiß nicht, könnt ihr euch vorstellen, wenn du mit nur einem Klickpedal reingehst, dass man halt immer weiter treten muss. Ne? Und wenn du das, du hast auch nicht beim zweiten, also das musst du direkt reinklicken, weil du musst ja, kannst ja nicht anhalten. Und ne, also das ist eine sehr, sehr, also wenn man es einmal gerafft hat, wie es geht, ist es okay. Aber es ist halt eine spezielle Sache. Aber leider Gottes, also ich hatte dann in dem Moment, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr vor so einer Sache steht und das machen wollt und auch könnt, also im Sinne von ihr dürft, dann hat man schon, ich hatte schon Respekt, weil man unterschätzt das vielleicht auch aus dem Fernsehen, wie steil das wirklich ist. Also der Winkel, mit dem diese Bahn da hochgeht.
Du brauchst eine bestimmte Mindestgeschwindigkeit wahrscheinlich auch, ne?
Genau, also du brauchst diese Mindestgeschwindigkeit, damit du dich da sozusagen in die Kurve reinlegen kannst. Und da hatte ich schon Respekt vor. Und ich hatte dann das Pech, dass dieser innere Bereich wurde versorgt. Also da fuhr so ein, sollte ein LKW kommen, der da Zeugs hinbringt. Und dadurch war diese Bahn an einer Stelle getrennt. Da war halt so ein Segment, was man rausnehmen kann. Und das wurde dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingesetzt. Und dieser spätere Zeitpunkt war dann so, dass kurz danach das Training von irgendwelchen Fahrern anfing. Und ich wollte natürlich nicht irgendwie beim Training von denen da zwischen Gurken. Verständlicherweise. Also und deswegen ist das alles nichts geworden mit dem Fahren selber. Aber dann waren wir am zweiten Abend, dann hatten wir noch mit, ich weiß nicht, ob ihr Team wahrscheinlich, Christian Grassmann ist so der Kopf von diesem Team, von den Pushbikers, Maloja Pushbikers. Und da waren wir dann am zweiten Abend zu so einem Get-Together eingeladen und eine Party hinterher und haben dann da ein paar Leute kennengelernt. Und das war auch, einerseits war es auch ein bisschen businessmäßig, aber wie das so oft in der Fahrradbranche ist, man wie soll man sagen? Also man hat ja irgendwie auch so gleiche Idee oder eine Vorstellung von dem, was schön ist. Und deswegen ist das immer sehr entspannt und schön. Ja, also Bankradsport, hinfahren. Habt ihr sowas, gibt's in Norwegen gar nicht, ne?
Es ist ganz lustig, dass wenn in Norwegen norwegische Meisterschaften auf der Bahn stattfinden, werden die in Polen ausgetragen, weil es in Norwegen kein zugelassenes Velodrom gibt, was jetzt da die Größe und Maße betreffen. Aber jetzt im Dezember wurde beschlossen, dass hier ungefähr halbe Stunde von mir entfernt, halbe Autostunde entfernt, ein Velodrom gebaut wird.
Ach.
Yep, was dann eben internationalem Standard entspricht und im September 2019 eröffnet werden soll. Es gibt so ein interkommunales Zusammenarbeitsprojekt, um so jetzt öffentliche Sporthallen, Eishallen zu bauen. Und zwar, dass eben nicht jetzt jede Kommune oder Landkreis seine eigenen, ich sag mal, speziell ausgerichteten Sporthallen baut. Jetzt eine Eishalle zum Beispiel. Dann haben sich halt dann, ich glaube, 4 Kommunen zusammengetan. Und da hat die Kommune gesagt, okay, wir bauen eine spezialisierte Sache. Also gibt es halt eine, die sich so mehr auf, wie gesagt, jetzt Eisbahn bezieht. Dann gibt es eine, die jetzt mehr so Tennis und Klettern und solche Sachen anbietet. Und die letzte und vierte Halle, die jetzt halt quasi gebaut wird, ist ein Velodrom.
Ah, okay.
Genau, ja, das ist halt schon ziemlich cool, weil es gab ziemlich langes Hin und Her. Der norwegische Fahrradverband, so Radsportverbund, wollte halt gern das eigentlich quasi näher an Oslo dran haben, wo die ihren Hauptsitz haben. Und wollten eigentlich dort gern so ein Velodrom bauen, weil das ist ja dann doch am Ende immer so eine Mischfinanzierung. Also es ist nicht nur rein kommunal finanziert, aber die stemmen wohl den größten Teil. Und dadurch, dass es eben diese interkommunale Zusammenarbeit gab, floss da eben sozusagen auch ein großer Batzen Geld, der dazu beitrug, dass es eben nicht wie viele solche Sportstätten Richtung Oslo wandern, sondern dass das eben dann hier bei uns ist.
Mhm. Würde ich das dann auch mal reizen, darauf zu fahren?
Klar, also auf jeden Fall. Zumal es eben Sporthallen sind, die gebaut werden, um, also für die Bevölkerung. Das ist jetzt nicht so, dass du da nur mit Trainingszeiten rein kannst, sondern das sind quasi Hallen, die offen sind. Genau. Und die haben jetzt sogar am Wochenende machen die so, dass sie in der Halle in Stavanger sogar 24 Stunden auf haben. Also musst halt Eintritt bezahlen, Ticket ziehen, wenn du rein willst. Und von daher wird das natürlich auch dann öffentlich zugänglich sein und ja, mal gucken. Aber klar, auf jeden Fall. Und ein guter Grund, sich noch ein Fixie zuzulegen.
guter Grund, nach Norwegen zu ziehen.
In Köln gibt es auch eine Halle. Die Albert Richter Bahn wahrscheinlich, hast du ihn einfach nur. Hast du es schon mal probiert, Christian? Würde sich das auch reizen?
Mich würde es mal reizen, ja. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es bei mir in der Nähe auch eins. Also ein Velodrom. Ich meine, in der Nähe von Düsseldorf gibt es eins.
Ja, Karst.
In Karst. Karst-Bütgen. Okay.
Okay. Ja, das ist sogar ein recht großes und recht anerkanntes, wo also auch Profis gerne mal ihren Windkanal, also wie soll man sagen, Aerodynamik-Training machen. Also es ist eine richtig, also weiß nicht, wahrscheinlich das Landesleistungszentrum auch und richtig großes Ding. Also dagegen kann unsere Kölner Bahn hier nicht gegen anstinken. Das ist direkt beim da wo die Fotens gewohnt haben, glaube ich. Das war da um die Ecke.
Wer sind denn die Fotens?
Kennst du nicht die Fotens? Die großen, ich glaube, Markus Foten, der Chat wird mich wahrscheinlich gleich korrigieren, war ein ehemaliger, zwei Milram-Fahrer, Milram und vorher Geroldsteiner-Fahrer, die mal als große Talente gehandelt wurden. Einer ist, glaube ich, mal beim Giro in die Top 10 gefahren, aber da ist nichts mehr raus geworden. Wer mehr über die Fotens wissen will, muss in den nächsten Velo Race mit dabei sein, weil da wird der Name Foten auch wieder auftauchen. Deswegen fällt er mir überhaupt nur ein. Okay. Eine Frage hatte ich jetzt gehabt noch zu. Ach so, ja, eine Sache wollte ich noch unbedingt erzählen zum Sechstage-Rennen. Und zwar Red Race. Red Race ist ja so eine Veranstaltung, die primär so, also ich habe meiner Frau erklärt, Raytracing, im Prinzip machen die auch nichts anderes, als mit einem Single-Speed-Rad durch die Gegend zu fahren. Nur trinken die hinterher viel Bier und sind tätowiert. Also im Prinzip so die Straßenvariante des Sechstage-Rennen-Sports. Und was ich sehr, sehr schön fand, ist, dass in Berlin sozusagen nach dem normalen Sechstage-Rennen dieses Rap Race auf die Bahn gehoben wurde, erstmalig. Was im Prinzip dann ja auch so eine Art Jedermann-Veranstaltung ist. Also es gab dann Jedermann-Rennen, könnte man es auch nennen. Und das war auch ganz cool, weil also das hat auch Spaß gemacht, dazu zu gucken. Obwohl es viel zu spät war, meiner Meinung nach. Aber zum Beispiel habe ich da auch meinen Jux von meinem ehemaligen Arbeitgeber wieder getroffen, die einen Fahrer unterstützt haben. Und am Ende hat sogar einer von den Maloja-Jungs gewonnen. Ja, das war im Prinzip so, ich glaube, 7 oder 8, kann auch 11 sein, ich glaube eher 7, 8 Leute, gemeinsamer Start. Und immer ist der Letzte rausgeflogen, jede Runde.
Also es gibt da ja ganz viele Disziplinen, was was Bahnradsport betrifft. Und bist du da durchgestiegen?
Also ich muss sagen, es kam mir sehr gelegen, dass es am zweiten Abend ich schon ein bisschen mehr wusste als beim ersten. Ich würde mich jetzt nicht in der Lage sehen, jede Disziplin dir erklären zu können. Es gab die große Jagd, die kleine Jagd, der Sprint, die Verfolgung, das Steherrennen, ganz verschiedene Sachen. Aber was sehr, sehr gut gemacht war, es gab ich kenne das ja vom Eishockey oder so eine große, so ein Würfel oben an der Decke, ne, wie du es bei großen Sportveranstaltungen hast. Und da wurde das immer ganz gut erklärt. Also da hast du halt so gesagt bekommen, okay, das und das passiert jetzt und das kommt jetzt und ja, so ist das da gewesen. Und das hat ganz gut funktioniert. Also da war ich ganz du wurdest, das es wurde halt sehr runtergebrochen für die überhaupt keine Ahnung haben.
Also ich blick da ja auch nicht durch, was es da so an Disziplinen gibt. Und ich habe also wir können ja mal auf einen Podcast verweisen oder auf eine Episode auch verweisen von Antritt, was ja bei der Detektor FM läuft. Und da gab es im August, ich werf mal den Link in den Chat und in die Shownotes, können wir das werfen. Da gab es mal eine Folge, wo genau das ziemlich gut erklärt wurde.
Ah, okay. Ich gestehe ja, dass ich da nur manchmal reinhöre, je nachdem, wie viel Zeit ich gerade habe. Aber in der Tat, über Bahnradsport. Sprint ist ein Kampfsport. Ja.
Genau, und da wurde auch...
Super, werden wir verlinken.
Genau. Also wer da mal sich damit auseinandersetzen will mit den Disziplinen, kann da sicherlich einen guten Anfang finden.
Ja, aber wie gesagt, also ich glaube, da braucht man... Also ich bin da beim ersten Abend ja auch so reingestolpert, mehr oder minder. Und das war sehr, sehr schön, da einfach... also es wurde einem immer gesagt, was jetzt kommt. Man kann da auch völlig unbedarft reingehen. Und was ich noch erwähnen muss, es war natürlich sehr schön, zwei Hörer noch zu treffen. Also einmal der Peter, der mit mir auch lange da unterwegs war. Und mit dem hatte ich mich dann kurzfristig verabredet und der Georg, der mit dem ich nicht verabredet war, der mich hineingestolperte sozusagen und auf einmal, hör, du hier? Das war sehr, sehr lustig. Also das, ich habe selten einen so verdatterten Gesichtsausdruck gesehen. Das hat gefallen. Also der hatte mit allem gerechnet, aber nicht mit mir. Sehr schön. Ja, das
war also, ein Ausflug nach Berlin. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Ich kenne das aus Leipzig. In Leipzig gibt es auch eine Radrennbahn. Allerdings ist die nur, es ist sozusagen im Freien und nur teilweise überdacht. Das ist eine ganz alte Bahn. Aber da wird halt zum Beispiel auch so eine Art Rennserie veranstaltet. Mit mehreren Altersklassen, die halt jeden Sommer läuft. Und das ist, sag ich mal, jetzt eher so eine lokale, regionale Rennserie ohne irgendwie. Also da fahren schon auch, ich sag mal, Amateure mit, aber jetzt keine reinen Bahnrad-Amateure. Also ich glaube, wer Lust hat, kann da auch mal so bei sich in der Umgebung gucken, wo es vielleicht Bahnen gibt und ob es da irgendwelche Rennen gibt. In Leipzig ist das halt vom, also die Rennserie wird vom Bike Department Ost
Department Ost?
gesponsert und organisiert und dementsprechend heißt das auch Bike Department Ost.
Department. Vielleicht Department Ost. Ja, das war mein Ausflug nach Berlin, in die Stadt, die grau war. Aber es war...
Aha, der war grau. Du hinterher oder die Stadt?
Nee, die Stadt war sehr, sehr, sehr grau, aber ich kam trotzdem mit einem Leuchten nach Hause, um es etwas prosaisch auszudrücken. Und wo wir von der einen grauen Stadt sprechen, dann können wir auch direkt zur nächsten grauen Stadt übergehen. Und ich habe bewusst dich die letzten Tage, also als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, warst du kurz davor, eine Entscheidung zu treffen. Und ich habe dich bewusst nicht mehr gefragt danach, weil ich wollte es in der Sendung live on air erfahren oder nicht erfahren, habe ich mir gedacht. Auch wenn du dich wahrscheinlich gefragt hast, fragt er gar nicht mehr nach oder so, das war eine bewusste Entscheidung. Christian, erzähl du, worüber wir sprechen.
Ich denke, wir sprechen über den Ort, wo Markus momentan sehr oft trainiert. Über London.
Ja.
Also genau gesagt über die Fahrt von London nach, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Edinburgh oder Edinburgh. Ich bin mir da nie so sicher. Edinburgh. Ja, und wieder, genau, und wieder zurück nach London. Kurz LEL.
Ja.
Und das findet dieses Jahr statt.
Ja, findet alle 4 Jahre statt.
Und ist auch ein bisschen so ein historisches Thema, weil eine unserer ersten Folgen hat sich ja um London, Edinburgh, London 2013 gedreht.
Genau.
Da haben wir ja so in der Zeit ein bisschen angefangen zu podcasten und ich glaube Folge 5 war dann schon London, Edinburgh, London.
Es würde sich also ein Kreis schließen, wenn du wieder da wärst. Aber das erfahren wir später. Erstmal fragen wir den Christian. Du fährst das erste Mal mit, um ein bisschen Spannung noch aufzubauen, weil so Spannungsbogen und so. Du fährst das erste Mal mit.
Ja, genau. Ich habe so eine wahnsinnige Distanz noch nie bestritten und bin sehr gespannt. Also es sind ja irgendwas knapp über 1400 Kilometer. Und ja, also 700 hin von London nach Edinburgh und dann wieder zurück 700. Und das ja, ist schon eine Hausnummer. Und
warum?
Ich bin mal
wahrscheinlich das.
Warum? Weil man da nicht mehrere Wochen Zeit für hat, sondern ich glaube maximal 5 Tage. Und ja, es geht halt darum, sich das richtig einzuteilen. Also es ist halt so ein, ja, dieselbe Disziplin, es ist halt ein Brevet wie Paris, Brest, Paris. Und noch einen Tacken länger. Ja, und irgendeine Taktik. Ob sie dann funktionieren wird, wenn man da am Start ist oder nicht, sollte man sich dann vielleicht doch vorher überlegen.
Und, wie hast du dich entschieden oder wie bist du darauf gekommen, das zu machen? Mal so ganz. Also du hast ja so ein paar Langdistanzerfahrungen ja hinter dir. Also Mallorca.
Was war das längste, um das mal kurz die Frage einzuschmeißen?
Ja, das.
Ja?
Ja, erzähl ruhig, Christian.
Nee, ich wollte den Markus nur, das kann ich ihm auch nebenher schicken, technische Anweisung. Weißt du, nur eine Regieanweisung kriegt der Markus jetzt hinten rum. Einfach weitersprechen.
Okay, also das längste, ja, irgendwas knapp über 300. Also das war schon Mallorca M312. Und da fährst du natürlich mit einer ganz anderen Geschwindigkeit. Also das wird jetzt bei dem London, Edinburgh, London nicht möglich sein. Und ja, irgendwie fehlt halt mal ein neuer Reiz, ne? Also Ötzi schon so oft gefahren und alle möglichen anderen Rennen und das ist mal was ganz anderes. Also wirklich, okay, Geschwindigkeit spielt auch eine Rolle, aber es geht eigentlich mehr darum, sich das richtig, die Kräfte über diese sehr lange Distanz richtig einzuteilen. Und dann spielen natürlich auch so Sachen wie Schlafpausen eine Rolle und was nimmt man alles mit? Also ist ja nicht so, dass man wie bei so einer normalen ETF irgendwie 2 Getränkeflaschen und ein paar Riegel einpackt, sondern man hat da ja doch schon so ein paar mehr Taschen am Rad, wo man diverse Kleidungsstücke und viel Elektronik mitschleppt und Beleuchtung und sowas, das spielt ja alles eine Rolle. Also es sind auch andere Räder, mit denen man da fährt. Also ich würde jetzt nicht mit meinem Bianchi da fahren, ich glaube, das unterscheidet mich schon von Markus.
Was soll okay. Was du dabei haben?
Ich würde einfach hier mein Commuter nehmen. Also ich habe so ein Alu-Rahmenrad von Rose Pro DX Cross. Und ist mit Scheibenbremsen und Shimano 105 und Schutzbleche. Mhm. Also eigentlich ein zuverlässiges Rad. Ist man vielleicht nicht das schnellste mit, aber
also wie soll man sagen?
So. Äußerst defekt unanfällig, sage ich mal.
Also Zuverlässigkeit vor Geschwindigkeit. Robustheit ja. Vor Filigranität.
Ja, genau, zum Beispiel auch eher Reifen mit 28er Breite anstatt jetzt am normalen Renner mit 23.
Der Markus klebt die 20er Dackeltöter drauf.
19. 19.
Ja. Was sagt deine Frau dazu? Sagt die, ich lass dich in Ruhe, dann gehst du mir nicht auf den Zeiger? Oder macht die sich Sorgen? Oder weiß sie, dass sie hier eh nicht ausreden kann?
Ja, das Letztere auf jeden Fall. Also auszureden ist das nicht mehr. Vor allen Dingen, ich habe das Ganze jetzt ja schon bezahlt. Das kostet ja auch eine Stange. Und sie macht sich eher Gedanken darüber, was ist in der Zeit danach. Also, wenn ich jetzt die 1400 Kilometer gefahren bin, was habe ich dann für Ziele?
Tauchen. Tauchen und Briefmarken sammeln. Schöne Sportarten.
1400 Kilometer tief tauchen.
Ja, Marianengraben kannst das, glaube ich, machen.
Reist ihr zusammen? Wirst du mit Kind und Kegel anreisen, oder?
Nee, wahrscheinlich nicht. Also, das Problem ist ja dann, dass ich ja 5 Tage weg bin und die beiden, also meine Frau und meine Tochter, müssten sich dann ja quasi 5 Tage da alleine beschäftigen. Mhm. Und das ist jetzt in einer anderen Stadt irgendwie nicht so einfach. Und ich werde wahrscheinlich alleine hinfahren. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich vielleicht mit jemandem mitfahre oder tatsächlich komplett alleine. Also am liebsten würde ich mit jemandem fahren. Und vielleicht gibt es auch schon jemanden. Mal gucken.
Also ich glaube, das schönste Gefühl ist, wenn du wirklich schon ins Ziel kommst und deine Familie ist da. Ich glaube, im Vorfeld ist das gar nicht mal so, dass man halt nervös, dann muss man sich registrieren und da ist man halt so, ich sag mal, eher so damit beschäftigt, sich so das Feeling aufzusaugen und dort zu sein und dann will ich nicht sagen, Familie ist im Weg, aber ich glaube, das ist schwerer vereinbar. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Aber ich glaube, wenn die Chance besteht und die Lust besteht und die Möglichkeit besteht, dass die vielleicht nachkommen und dann irgendwie so, man weiß ja nie genau, wann man eigentlich da ist. Man kann sich irgendwie was planen, aber wann das genau ist, es kann auch zur unmöglichsten Uhrzeit sein. Wenn da die Möglichkeit besteht, dass Familie da wäre, das ist, glaube ich, also da kann ich echt nur empfehlen. Das ist
ja, da stimme ich dir voll zu. Das ist einmalig. Also da bin ich auch ziemlich nah am Wasser gebaut, muss ich sagen. Das war schon immer beim Ötzi so. Wenn man dann ins Ziel kommt und die eigene Family, die steht da, das ist schon
ja.
Toll.
Ich musste dem Christian, seine Frau und seine Tochter saßen hier schon bei uns im Wohnzimmer, ja, und er kam nach, weil er noch was am Auto holen musste. Selbst da hatte der schon die Tränen im Auge, als er hier die Treppe hochkam.
Ja? Okay.
Kann ich also bestätigen.
Habe ich schon verdrängt.
Was wirst du, also jetzt schwenken wir mal kurz um, damit wir jetzt die Frage nicht immer doppelt stellen. Bist du jetzt angemeldet, Markus, oder nicht? Jetzt stell mir, und ich tippe vorher, ja? Ich sage, dass die Vernunft die ganze Zeit mit dem Hammer auf deinen Dickschädel eingeprügelt hat, ja, und dich langsam aber sicher kleinkriegen wollte. Ich gehe aber davon aus, dass dein wurzener Dickschädel sich durchgesetzt hat und nicht angemeldet hast.
Ja.
Ja, sicher.
Hurra!
Haben wir das geklärt. Und war es so, wie ich es beschrieben habe, im Grunde genommen?
Ja, das ist, also, ich muss da vielleicht noch mal ein bisschen länger ausholen.
Mach das, ich gehe mal.
Weil die meisten das ja gar nicht so mitgekriegt haben. Ich hatte ja letztes Jahr diese Vorhofflimmer-Geschichte zweimal und dann noch mal ein drittes Mal ab September, was ja nicht von alleine wegging und wo ich dann zurechtschocken letztendlich im Krankenhaus war. Anfang November. Ich glaube fast, das war vor unserer letzten Sendung, wenn ich mich nicht täusche. Kann das sein? Zumindest ja, hatte ich quasi letztes Jahr dreimal dieses Vorhofflimmern bekommen und das letzte Mal war es dann halt, zog sich das halt lange hin, über 2 Monate, ging nicht weg und war dann im Endeffekt mit einem kurzer Vollnarkose und zurechtschocken und 2-3 Stunden Krankenhausaufenthalt verbunden. Und das schwingt natürlich im Kopf die ganze Zeit mit. Ja, also sich zu überlegen, okay, eigentlich ist die Situation, es klingt so dramatisch, die gesundheitliche Situation, aber es ist jetzt nichts Gefährliches. Aber die Frage, die ich mir natürlich immer stelle, ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich bis zum Event Ende Juli fit bleibe. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich bis dahin wieder Atrieflimmern oder dieses Vorhofflimmern bekomme? Und das ist natürlich so eine Abwägung, die die ganze Zeit im Kopf spielt, inklusive der schon nicht, der schon erwähnten, nicht gerade geringen Anmeldegebühr, die völlig gerechtfertigt ist, will ich gar nicht jetzt irgendwie dafür kritisieren, sind 319 Pfund, die man da bezahlt. Da wird eben auch wirklich viel geboten, ich finde das total gerechtfertigt, aber es ist halt eine Menge Geld und wenn man quasi so dieses Risiko die ganze Zeit im Kopf hat und so abwägt, na, bist du denn eigentlich fit? Und so weiter und so fort, denkt man viel hin und her, aber irgendwann muss man sich halt mal entscheiden und dann ist es ja zum Glück auch so, dass wohl die Warteliste unendlich lang ist für das Event, also die Startplätze, die vergeben wurden. Ich weiß nicht, wie hast denn du deinen Startplatz bekommen, Christian?
Ich glaube, das war schon 2015, da hatte ich mir einen Startplatz gesichert. Da gab es irgendwann mal eine Möglichkeit, durch eine Zahlung von 100 Pfund, sich schon 2 Jahre vorab einen Startplatz zu sichern. Das waren auch nur ein paar Startplätze und ja.
Und das wurde dann angerechnet auf die Startgebühr jetzt?
Ja, genau. Ja. Ich habe also jetzt 100 Pfund weniger überweisen müssen.
Ja, das ist ja
und
cool.
Und das Pfund ist ja jetzt auch noch im Keller gegangen, ne? Also zum Glück sind die aus der EU ausgetreten.
Naja, ich hatte halt meinen Startplatz über einen Support. Also ich hatte auch quasi also wir konnten uns quasi vorzeitig anmelden, bevor die offizielle Anmeldung, die öffentliche Anmeldung losging. Und zum Beispiel die Freiwillige waren beim vergangenen Mal, die hatten jetzt auch die Möglichkeit selber, sich vorzeitig ohne diesen Anmeldestress innerhalb von 14 Tagen ganz entspannt quasi einen Platz zu sichern. Oder wie du, die jetzt quasi davor schon 2015 da mal diesen Obolus schon bezahlt haben. Und ich hatte quasi ein Filmprojekt supportet und hatte dafür dann quasi einen Film bekommen, wie das so ist, und aber eben auch eine Startplatzgarantie und konnte mir jetzt auch vorzeitig diesen Startplatz sichern. Weil, und das lange Rede, kurzer Sinn, es gibt eine lange Warteliste, es wurden jetzt die restlichen freien Plätze in 3 Pullien konnte man sich registrieren dafür und die längste Zeit in, also
der spätestmögliche Zeitpunkt, meinst
nee,
du?
Nee.
Entschuldigung.
Also sozusagen die Plätze waren so schnell weg, dass der Slot, der am längsten offen war, 4 Minuten war. Von den 3 Slots waren die anderen quasi schon noch zeitiger ausgebucht und der längste war nach 4 Minuten ausgebucht. Und es gibt halt eine lange Warteliste, sodass ich glaube, auf 50 Pfund oder 100 Pfund. Also man hat einen gewissen Teil, den man nicht bekommt, aber wenn man den Platz jetzt an jemanden weitergibt auf der Warteliste, ist die Einbuße nicht so groß. Und ja, wie gesagt, ich bin angemeldet. Ich freue mich. Ich bin wieder jeden Tag auf dem Rad.
Tu mir einen Gefallen. Vertreib es jetzt nicht. Versuche dich immer noch, ne? Also ich weiß ja, dass die Pferde dann mit dir durchgehen. Versuche trotzdem auf dich zu achten. Ich weiß, dass du das nicht gerne hörst und ich weiß, aber ich fühle mich dazu genötigt, es zu sagen, dass du da auf dich aufpasst, weil sonst muss ich dich persönlich irgendwie zur Vernunft bringen durch Prügel, wie es mal gewohnt ist von mir. Und das möchten wir alle nicht. Ja? Also pass trotzdem auf dich auf. So, das sage ich jetzt einmal und das muss jetzt auch reichen.
Nee, also
klar. Wie bereitet ihr euch vor?
Fahrradfahren?
Ja, gut, hätten wir den Punkt auch abgehakt. Nee, aber was machst du als alter Hase jetzt anders als beim letzten Mal und würdest es jetzt dem Christian empfehlen, direkt so richtig zu machen? Boah, kluge Frage.
Fahrradfahren?
Ja, ja.
Naja, also.
Das war jetzt so eine tolle Frage, jetzt werde ich hier so abgekanzelt.
Falls ich aus dem Chat Podcast machen möchte. Das Thema hat man schon ganz oft. So das Thema, welche Distanz musst du vorher trainieren? Und ich bin so irgendwie seit einem Jahr auch überhaupt nicht mehr auf Twitter unterwegs und ich könnte mir gut vorstellen, soweit ich mitbekommen habe, sind ja einige aus dem Twitter-Umfeld angemeldet für London, Edinburgh, London.
Oh ja.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass da viele auch sagen, ja, man muss halt mindestens eine Privé-Serie fahren, um sich darauf vorzubereiten oder so. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Ich bin da nicht so der Freund von. Ich finde nämlich, dass man... Also wie hast du mal so schön gesagt, du bist wie so eine Sektflasche, die länger geschüttelt ist. Und genauso ist mir das, also wenn man nicht vorher schon Langdistanz-Events gemacht hat, also davon rede ich jetzt irgendwie 400 oder 600 Kilometer Privés, dann hat man so eine gewisse Energie und Vorfreude. Man geht auch vielleicht noch ein bisschen unbelasteter ran, weil man die Schmerzen von den 600 Kilometern also nicht erlebt hat. Mhm. Und hat, also ja, das ist dann nochmal so ein anderer Energieboost, für mich zumindest. Ich brauche keine, also ich glaube, 2013 war, glaube ich, 200 Kilometer oder 150 irgendwie das längste, was ich im Vorfeld gemacht habe, als Vorbereitung.
Ein Zehntel.
Aber, darf ich da kurz ein Aber zwischenschieben? Mhm. Zwei Abers, Entschuldigung. Das erste Aber, ich meinte das in Bezug auf Podcast machen, mit dem, wenn ich eine Sektflasche wäre und ich länger da
ja, geschüttelt
werde, dann sprudelt es aus mir raus. Das war nicht in Bezug auf Fahrradfahren gemeint.
Na, aber so ähnlich geht es ja beim Radfahren. Bei
ja, ja. Event. Und B, jetzt habe ich B vergessen, ich Idiot.
Ich habe noch ein B.
Ja, sag du dann, vielleicht fällt mir dann C ein.
Ich habe mich zu einer Brevet-Serie angemeldet.
Ja, gut, jetzt fällt es mir mal wieder ein. Man muss aber dazu sagen, dass du auch Langstrecken oder vielmehr das Reiseradfahren, was du ja vorher betrieben hast, nicht exzessiv, aber schon längere Strecken auch über mehrere Tage und so weiter, dass das ja vielleicht auch schon eine Grundlage gelegt hat, die du nicht jetzt spontan und schnell abrufen kannst, aber die dir zumindest eine Idee davon eher gegeben hat, als für jemanden, der jetzt, sag ich mal, wie ich oder der Christian mit noch nie länger über mehrere Tage lange Strecken gefahren ist. Und sei es nicht eine körperliche Voraussetzung, sondern vielleicht so eine mentale Voraussetzung.
Also das Mentale ist halt sozusagen der entscheidende Punkt, finde ich. Gar nicht mal so, was der Körper kann, weil am Ende sind, glaube ich, alle geschafft und gehen über ihre gedachten Grenzen hinaus und verschieben die, egal wie schnell man unterwegs ist. Das Entscheidende ist der Kopf am Ende bereit, dass man weitermacht. Und da ist für mich immer so die Sache eben, wenn ich vorher vielleicht schon gelitten habe, dann fehlt mir quasi im Kopf so ein gewisser Ehrgeiz, um dann, der mir beim Event vielleicht helfen wird, ins Ziel zu kommen. Ansonsten, also, ich weiß nicht, aber das ist auch so eine Sache, eher so ist man gewöhnt, auch mal bei Regen zu fahren, oder für mich hatte ja auch eher so die Trondheim-Oslo-Geschichte, was jetzt eine Teamwertung war und wo es auf Tempo ging und wo wir auch nicht über Nacht gefahren sind, aber was eben auch jetzt mal so sich selber im Schmerzbereich weiter anzutreiben. Das sind so die Erfahrungen, die ich hatte. Ich glaube, das muss jeder selber wissen, und ich würde auch nicht behaupten, da gibt es ein richtig und ein falsch zu dem Thema. Da muss jeder einfach. Es gibt Leute, die sagen, man will gerne eine Privé-Serie fahren, um sich darauf so ein Stück weit vorzubereiten und zu Distanzen zu lernen. Ich finde, man braucht es nicht unbedingt, weil also ich erinnere mich. Ich habe eine extreme Vorfreude auf London, Edinburgh, London, und es war ein grandioses Event. Ich kriege so eine innerliche Freude und Lachen jedes Mal, wenn ich daran denke. Das hatte ich ausschließlich, bis die Anmeldung durch war, und mit der Anmeldung, als sie bestätigt war und bezahlt war und so, kamen dann auch die schlechten Erinnerungen wieder hoch. wie das dann halt also war, so irgendwie im Sommer im Dauerregen in Schottland zu sein und irgendwie, ich glaube, es waren 8 Grad, zeigte mir mein Garmin an, da irgendwie Fahrrad zu fahren, und am Rand siehst du Leute stehen, andere Radfahrer, die einfach zittern am ganzen Körper. Und du immer sagst, nicht anhalten, weiterfahren, weil es einfach piss und kalt ist. Ich erinnere mich, meine Hände geschmerzt haben, wie ich bis Weihnachten kein Glas halten konnte. Und da ist so der entscheidende...
Weihnachten?
Lass dir nichts einreden, das ist hier nur Mitleidsnummer.
5 Monate lang.
Ja, ich kenne jemanden, der hat sich operieren lassen. Der hatte sowas Ähnliches aus einem anderen Zusammenhang und der hat sich dann operieren lassen. Ich habe das einfach ausgetragen und das hat sich dann auch wieder gegeben. Klar, die dumme Aktion mit meinen Schuhen kurz vorher wechseln, das ist vielleicht eher so ein Negativbeispiel, was man nicht machen sollte. Aber ansonsten, es ist ganz schwierig. Es ist ganz viel, man muss sich diese Vorfreude im Kopf bewahren. Und dass man einfach so richtig, richtig Lust drauf hat. Gewissen Respekt, ja. Aber keine Angst und nicht irgendwie schon vielleicht, weißt du, es kann ja auch einfach sein, dass du irgendwie einen 400 Kilometer machen willst und es ist einfach, an dem Tag läuft's nicht. An einem Tag läuft es einfach nicht, weil irgendwie du hast im Regen schon den dritten Platten und irgendwie die Nacht vorher schlecht geschlafen und irgendwie auf Arbeit Stress gehabt die Woche und hast einfach, brichst es ab nach 150 Kilometern und denkst dir, scheiße, irgendwie geht alles nicht. Und das können natürlich so negative Erlebnisse sein, die dir vorher so ein bisschen Kraft rauben oder die dir so, ja, die so mitschwingen können.
Glaubst
du bist Ötztaler, also du hast mehrfach Ötztaler gemacht, du hast Mallorca gemacht. Ich denke, du hältst schon einiges aus oder ja, dich schreckt nichts so leicht ab. Du fährst jeden Tag, du sagst, du musst um 4 Uhr morgen aufstehen. Das sind ja alles schon mal so Sachen, die eine gewisse mentale Stärke zeigen.
Und ja, ich habe mal so geguckt, in diversen Facebook-Gruppen, was da so Veteranen quasi erzählen, also Leute, die sowas schon öfter gemacht haben, mit
Opa Punkt Krieg.
Genau, Opa erzählt vom Brevetkrieg. Was denn so populäre Strategien sind. Und also eigentlich ist der Tenor, dass man eigentlich gar keine Strategie so großartig haben sollte, weil du weißt nie, was alles passiert. Es gibt halt so viele Faktoren, die da reinspielen können, die dir deine Strategie komplett über den Haufen werfen. Deswegen keep it simple quasi. Ja. Also eigentlich die einzige Strategie, die ich mir jetzt ausgedacht oder ja zusammengelegt habe, ist möglichst jeden Tag 350 Kilometer fahren. Und das Ganze dann so nach 4 Tagen abgeschlossen zu haben. Mhm.
Glaubst du, du hast eben davon gesagt, dass du eine Privé-Serie fahren wirst oder dir vorgenommen hast zu fahren. Wie wird das aussehen? Und ich denke gerade drüber nach, ob vielleicht hier, Markus, deine Handprobleme vielleicht auch, dass diese Überlast, dass man sich vielleicht eher auf diesem Weg auch hinantasten kann. Und dass sie vielleicht die, ich würde es dem Christian wünschen, die Belastung dadurch nicht so schlimme Konsequenzen hat. Mag ja sein. Wie sieht die Serie aus, die du fahren wirst oder die du dir vorgenommen hast?
Ja, wegen der Belastung, also liegt wahrscheinlich auch an der Intensität, ne? Wie intensiv man dann so ein 600er oder 400er fährt. Ja. Könnte ich mir jetzt mal so vorstellen. Also ich habe mich auf jeden Fall für so eine Serie angemeldet. Und das sind halt 4 Distanzen, 200, 300, 400 und 600 Kilometer. Und wenn man alle abgeschlossen hat, dann bekommt man, glaube ich, irgendeine Medaille oder gar nicht wahr. Es ist sogar so, man bekommt nach Abschluss von jeder Distanz eine Medaille. Und wenn man alle 4 abgeschlossen hat, irgendeine Sondermedaille, irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall die erste, das ist alles organisiert vom ARA Münsterland, also ARA für Audax Radonneure Allemagne. Und also Münsterland verspricht flaches Terrain. Also bei diesen langen Distanzen finde ich das eigentlich ganz passend. Mhm. Und wobei LEL ist, glaube ich, nicht so flach. Aber gut.
Ja, genau, das war wie viel Höhenmeter, weißt du das noch, Markus? Wie viel das waren insgesamt?
Nee. Ich meine irgendwas Fünfstelliges.
Ja, das auf jeden Fall, aber nee.
Ach, alles fünfstellig ist dann auch egal.
Kommt auf den 1000 auch nicht mehr drauf an.
Ja, echt, wir fahren aber den Ventoux hoch. Ja klar, komm, wann, im Hellen oder im Dunkeln?
Na, was geht, ich sage 1433 Kilometer und 11.128 Höhenmeter.
Aha, also doppelter Ötzi, okay.
Ja, aber verteilt eben über mehrere Tage und
ist ja nix.
Fahr einfach einmal ein Ötzi, fahr dann zwei Tage hintereinander jeweils 500 Kilometer und dann fahr dann nochmal ein Ötzi, dann hast du es.
Ja, genau, so einfach.
Ja, so ganz einfach. Mathematik kann ich. Aber,
diese Privatserie, ich glaube, es gibt mehrere Termine, man kann da so ein bisschen variieren und der erste 200er, den ich mir jetzt ausgesucht habe, der beginnt irgendwann im März und dann der 300er im April und im Mai 400 und im Juni der 600er. Ja, und im Juli ist ja dann schon London, Edinburgh, London.
Reicht das an Zeit zwischendurch? Frag ich mich gerade. Also der 600, zwischen 600 und 1400?
Ja gut, es geht ja weniger um Trainingseffekt. Also das ist ja wirklich mehr so, um das Material zu testen und wie gut kommt man mental damit überhaupt klar, so lange auf dem Rad zu sitzen. Also zum Beispiel bei 600, ich bin mir nicht so sicher, kann man das in einem Stück durchfahren oder muss man da vielleicht sogar mal eine kurze Schlafpause machen? Naja,
das sind so Sachen. Zumal diese Brevets ja dann auch immer am Wochenende sind, also die sind so eingebettet in so deinen Alltag davor und danach. Mhm. Und ich fand, was auch nochmal so ein Gefühl, was ich bei London, Edinburgh, London 2013 hatte, war diese, nach einer gewissen Zeit löst dich komplett von deinem Alltag.
Alter, du hast da irgendwelches LSD-Zeugs geschossen.
Es war,
du das beschreibst, was du für mich am Trip mehr
es war alles.
Du bist gar nicht losgefahren, du hast die ganze Zeit in seinem Zelt gesessen. Es gibt keine drei Beweise. Das ist, du hast mit dem Typen dann hier in meine Tränkflasche und da war irgendwie so ein Zorn da drin und du hast dann auf LSD 5 Tage im Zelt gesessen. Und dann bist du da so ins Ziel getorkelt.
Genau. Dass du halt, also dieses. Warum ich darüber vielleicht über diesen, also ich habe ja auch mal versucht, Privé-Serie zu machen und hatte eben doch da so ein Negativerlebnis auf einer 200-Kilometer-Runde, wo ich dann letztendlich, wo ich es abgebrochen habe. Und so dieses, ich glaube, dieses im Alltag eingebettet zu sein und nicht ganz frei zu sein, spielt eine große Rolle, um Dinge mental auch frei zu sein, sich darauf einzulassen. Und das war bei London, Edinburgh, London bei mir so, dass ich mich, also mir war es alles völlig egal, spielte irgendwie kein Telefon eine Rolle, keine Nachrichten, kein Anruf. Das war einfach nur du, dein Rad und das Ziel, zur nächsten Kontrollstation zu kommen. Das war alles, was zählte. Egal, ob es früh irgendwie um 9 ist, ob das irgendwie abends um 10 ist oder nachts um 3, das war einfach nur du, dein Rad und zur nächsten Kontrollstation dein Stempel abholen und was essen und trinken. Und dann einfach, das war das, was zählte, mehr nicht. Und das war so ein ganz, ganz befreiendes Gefühl irgendwie.
Ich meine, einen Vorteil hat ja London, Edinburgh, London, im Gegensatz zu so einem Brevet, du bist jetzt nicht komplett Selbstversorger. Also ich glaube, alle 90 Kilometer gibt es ja die Möglichkeit, sich zu verpflegen. Und das macht die Sache vielleicht noch ein bisschen einfacher.
Genau, also die Abschnitte sind teilweise sogar kürzer als 90 Kilometer. Ich gucke jetzt hier gerade mal. Oh ja, 98 sind es jetzt mal hier. Haben die aber.
Ach, nee. Du hast die beim letzten Mal alle so leer.
Ja, dann waren 60, dann sind hier 60 Kilometer. sind es 83. Also das. 96. Ach doch, die Abstände sind größer geworden, hä?
Ja, ich sag ja, die müssen Einsparungen machen, weil du dir die Haare vom Kopf gegessen hast.
66 Kilometer, 67, na gut, es geht. Also das ist halt immer so, 80, okay, aber so dieses 60er, das ist ja immer eine Distanz, die man mal schaffen kann. 74 und dann sind wir schon in Edinburgh, haben wir nochmal 79. Also das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Teilabschnitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, jeweils nach Edinburgh und zurück. Also 18 Etappen kann man quasi sagen. Und gut. Ja, und das ist halt, also das ist halt 24 Stunden lang Vollversorgung. Essen, Trinken, alles da. Leute, Schlafmöglichkeit, Leute, die ihn motivieren, diese britische Freundlichkeit, die ihm da so begegnet. Das, ein bisschen Angst habe ich davor, dass ich so, sozusagen das immer mit 2013 vergleiche. Und wenn da jetzt vielleicht irgendwas nicht so ist, wie damals, wie früher halt, wo alles besser war, dann ist man vielleicht schneller enttäuscht, aber ja.
Ja, vielleicht ist ja auch was besser.
Also weil ich ja gerade Edinburgh sehe, ich erinnere mich halt, ich bin total durchnässt in Edinburgh angekommen da haben die mir halt meine Klamotten gewaschen.
Du hast da nackelig so lange gewartet.
Nee, ich hatte, ich müsste ehrlich sagen, ich habe mich über die Details noch gar nicht so, über die organisatorischen Details so beschäftigt im Detail. 2013 war es ja so, dass man an zwei Stationen, genau, man konnte zwei Beutel füllen und die quasi an zwei unterschiedlichen Stationen sich hinterlegen lassen. Um also nicht alles Gepäck mitzunehmen, sondern zu sagen, okay, du hast jetzt an zwei Stationen nochmal Zugang zu einer Tüte mit extra Klamotten oder extra eigenen Verpflegungssachen, vielleicht neue Batterien, neue Schläuche, irgendwelche Geschichten, die in so einen fertigen Beutel passten. Und in Edinburgh hatte ich quasi Wechselklamotten. Und da konnte ich also quasi frische Klamotten anziehen und die haben mir halt meine anderen Klamotten gewaschen, so nett wie die waren.
Also hast du die sauber dann nach Hause geschickt, also zum Start geschickt bekommen?
Ich glaube, ich habe es dann wieder angezogen, weil es so kalt war. Irgendwie musste ich mit zwei Lagen fahren oder so, glaube ich.
Aber waren die nicht nass nach dem Waschen?
Nee, die hatten einen Trockner dort.
Ach so, diese Handtrockner vom Klo, oder?
Nee, ich habe dort ein paar Stunden gepennt in Edinburgh.
Ach so.
Hab das genutzt und in der Zeit haben die das gemacht. Also.
Ey, dann hätte ich aber erstmal angeschrien, ey, mein schönes Raffa-Trikot bitte hier nur in so einem Jutebeutel waschen, ja? Und nicht in den Trockner, sonst gibt's direkt lange Ohren.
Nur links rum, genau. Und nicht mit anderen Sachen.
Ja, genau. Und nur mit Bio-Waschmittel. Und nicht hier so Kerne, so diese komischen Pflaumenkerne oder womit man so Zeugs waschen kann.
Nee, also ich habe da ganz viel Erinnerungen, so irgendwie auch dieses Essen nachts, das sind halt.
Ja, das englische Essen, immer wieder ein Genuss, wenn man drüber
hört. Baked Beans.
Gerade für Vegetarier ja auch.
Ja.
Ja. Vegetarischer Bacon.
Ja. Genau. Nee, also das war, mal gucken. Ja, Wetter hatte halt damals sehr variiert. Ich erinnere mich, die letzte Etappe war extrem heiß.
Der Sommer 17 wird super.
Ja, ich denke auch.
Habe ich im Kaffeesatz heute Morgen gelesen.
Die britischen Autofahrer waren halt Mist.
Ja, diese Straßen, die sind, glaube ich, immer ziemlich eng, ne? Diese
Landstraßen. Ja, und die Autofahrer fahren halt wie die Idioten. Das ist halt so ein Problem. Die sind halt echt, also ziemlich aggressiv auf der Straße. Und was ich halt gemacht habe, aus zwei Gründen eigentlich, einerseits wegen der Autofahrer und andererseits, um entspannt schlafen zu können, habe ich halt, wenn ich gepennt habe, tagsüber gepennt und bin halt nachts gefahren.
Ach, weil dann weniger Verkehr ist.
Es ist weniger Verkehr, genau. Und am Tag, sag ich mal, wenn du, also ich bin halt früh los und hab nach 24 Stunden das erste Mal gepennt, das heißt, Sonntag war Start, das heißt am Montagmorgen, ich glaube, da war ich alleine im Schlafsaal und da kannst du halt auch dann wirklich mal pennen und habe ich irgendwie 2-3 Stunden geschlafen und dann bin ich halt weiter.
Wie hast du das mit der Beleuchtung gemacht? Hattest du Akkus oder Nabendynamo?
Genau. Nee, Akkus.
Und dann immer bei den Verpflegungsstationen nachgeladen?
Nee, ich hatte so, also Quatsch, nicht Akkus, sondern so Wegwerfbatterien.
Ach so. Aber
die haben relativ gut gehalten.
Mhm. Rucksack voll.
Auf jeden Fall zu empfehlen, also was ist auf jeden Fall zu empfehlen? Was ich, denke ich, ausprobieren werde, ist zusätzlich eine Helmbeleuchtung zu haben. Und vielleicht sogar bloß so ein einfaches, diese Stirnlampen, die sind ja relativ leicht, die man so zum Wandern nehmen kann. Und zwar jetzt gar nicht mal so sehr, um sich den Weg auszuleuchten, aber um Schilder anzugucken. Weil selbst wenn man mit Navigation fährt, kommt man nicht drum rum, sich ab und an mal irgendwie nach links oder nach rechts auf ein Straßenschild zu konzentrieren und zu gucken. Und es ist nachts auf unbeleuchteten Straßen dann doch besser, wenn du quasi immer dort, wo du hinguckst, ein bisschen Licht hast.
Das nennt man dann Sign-Spotter. Nach 20 Jahren endlich wieder im Kino. Die Sign-Spotter aus von Edinburgh.
Oder Flat-Tire-Spotter.
Ja.
Also, wenn du einen Platten hast, ist das natürlich auch extrem praktisch.
Genau.
Ja. Also ich, falls ich auch was sagen darf, ich hatte ja mal bei Rad am Ring, hatte ich nachts irgendwie einen Kettenschaden, Kette abgesprungen und so weiter. Und da hatte ich wirklich auch nur so eine kleine Kopffunzel, die ich aber in dem Moment für nicht viel Geld hergegeben hätte, weil das war einfach so in dem Moment, wie du es beschreibst, ne? Man guckt hin und dann ist das die Lösung.
Mhm. Ja, hattest du dann aber nur dann an, wenn du sie gebraucht hast? Oder
nee, ich hatte sie eben nicht mit, das ist das Problem und ich werde es diesmal aber machen. Und die brauchen ja diese, sind ja LED-basiert, also, und die brauchen ja so wenig Strom, die halten mehr oder weniger durch. Man sollte auch jetzt nicht unterschätzen, also die Nächte sind ja nicht so lang. Es ist Ende Juli, Anfang August. Da sind die Nächte ja noch relativ kurz und ich habe gar nicht so viel Batterien verbraucht, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ja, wenn ich daran denke, was ich alles für Geräte vorhab mitzuschleppen, dann wird mir schon anders. Also allein Smartphone, dann Garmin, Beleuchtung.
Defibrillator. Genau.
Apple Watch. Nee, okay, die kann zu Hause bleiben. Aber diese ganzen Sachen, die wollen ja alle mit Strom versorgt werden. Und ich überlege gerade, ob ich mir da vielleicht noch einen neuen Laufradsatz hole mit Nabendynamo. Weil ich skeptisch bin, ob da so ein 20.000 Milliampere-Stunden Akku reichen würde.
Ein Kilo Powerbank.
Ja.
Was ich mit hatte. ich hatte mir damals so einen Telefonlader geholt. So ein Powerbank, was aber keinen festen Akku hatte, sondern wo man Batterien reinsteckte.
Ah, okay.
Handelsübliche Batterien.
Diese handelsüblichen Batterien, die hast du dir dann immer unterwegs irgendwo...
Da hatte ich irgendwie, was ich, 10 Stück mit und die haben dann gereicht.
Okay.
Dadurch, dass du viel fährst, also ich habe wenig mit dem Handy rumgespielt oder wenig Fotos gemacht. Ich bin halt gefahren. Und ich bild mir ein, ich habe irgendwie auch noch ein Ladegerät mitgehabt für meinen Garmin, was ich dann, wenn ich Station hatte, dann immer schnell angeschlossen habe. Aber ich weiß es gar nicht mehr so genau, wie ich das hatte. Da müsste ich euch mal in meinem eigenen Blog nachgucken. Vielleicht finde ich da nochmal noch irgendwie.
Die alte Podcast-Folge nochmal anhören.
Oder das, genau.
Ja, gut, aber das ist eine Möglichkeit, wo man wahrscheinlich nicht unbedingt drauf pochen sollte, weil ob dann da immer eine Steckdose frei ist, weiß man ja auch nicht.
Ja, vor allem brauchst du einen Adapter.
Ach ja, stimmt. Genau. Die sind ja wieder ganz anders. Ne?
Genau. Ja. Aber wenn du, also das ist auch so eine Sache, die ich eventuell auch noch überlege. Also ich werde, denke ich, mit meinem Bianchi starten, aber mir dann doch nochmal da ein Vorderrad zu holen mit einem Nabendynamo. Und die kosten ja echt nicht, die kosten ja kein Geld. Also.
Nee, also ich habe heute mal geguckt und mit dem Shimano, die mit einem Shimano Nabendynamo, die sind ja richtig billig.
Ja.
Ich weiß jetzt nur nicht, ob die was taugen.
Na, selbst diese Zoom von Zoom, also wird ja immer diese, also Zoom ist ja so, sagen ja alle, soll man nehmen. Die haben fertige Laufradsätze. Selbst die sind bezahlbar.
Das heißt bezahlbar jetzt nur damit der Hörer, der wie ich im Moment davon keine Ahnung hat, mal einen Überblick hat?
So ein Vorderrad mit so einem Nabendynamo kriegt man schon für unter 300 Euro, also 289 habe ich heute gesehen.
Okay.
Wobei der Nabendynamo alleine auch schon 289 kostet. Das hatte mich etwas irritiert.
Also es gibt hier eine Laufrad-Preisliste. Ich werfe sie schon mal in den Chat und gleich mal hier in unsere... du musst das alles mal dann, Christian, sortieren.
Ja. Einfach reinschmeißen.
Da siehst du also hier Vorderrad 200... Ja, um die 300 Euro. Komplettes Vorderrad.
Ja, das klingt ja noch im Rahmen für dessen, was man... Ich meine, das ist ja nichts, was man hinterwegschmeißen muss. Ne? Das wird ja immer wieder seine Verwendung finden. Insofern.
Und da hat man mit Zoom eben, sag ich mal, so High-End wird man eigentlich, also, ja, vielleicht nicht brauchen. Ist dann eher so die Frage, da kostet dann, also, die passende Vorderradlampe dann dazu zu haben und vielleicht quasi noch einen USB-Ausgang zu haben. Da weiß ich nicht, was sich da so mittlerweile getan hat. Das ist ja eher nochmal so die Frage, was man sich da nochmal holt. Weil, also klar, der Nadenwärmer produziert Strom und quasi Licht oder Strom für dein Licht in der Nacht. Aber am Tag kannst du es ja verwenden, um deine Geräte zu laden.
Ja. Also ich glaube, ich würde auch... Also mir gefällt auch, und da bin ich halt wieder der Romantiker, mir gefällt, glaube ich, auch die Idee eines Nadendynamos mehr als irgendwie so Batterien mitzunehmen. Also weil da, die habe ich mir nicht selber erarbeitet in dem Moment.
Du musst ja auch immer einen Sondermüll dafür suchen, um die
alten zu werden. Ja, genau. Du musst ja jedes Mal an einem Supermarkt dann da reinfahren und dann musst du gucken, dass da irgendwo die Kiste steht, wo du die einwirfst.
Genau.
Supernova war doch auch sowas High-End-mäßiges, oder?
Genau, Supernova macht batteriegetriebene und, wie sagt man, Nabendynamo angetriebene Lampen.
Weil da gibt es bei so einem kleinen Versandhändler, kam gerade der Link im Chat, MyComponents, nie gehört.
Ob ich da was bestellen soll, ich weiß nicht.
Ist das euer eigenes Laufrad? Ach, jetzt hat er vielleicht schon der Hoff gespeichert hier in der Mittagspause.
Das habe ich gespeichert und die Lampe zusammengeklappt. Nee, der Björn ist natürlich immer schnell mit solchen Sachen, der ist ja halt nicht ohne Grund da. Das wäre zum Beispiel dann eine Möglichkeit, die man da verwenden kann. Ja. Supernova,
hochwertig. Und hier ist quasi für 249 Euro. Genau. Quasi Laufrad und Beleuchtung. Also das ist halt, da kannst du nichts falsch machen.
Ja. Okay, das ist jetzt für Felgenbremsen und sowas gibt es wahrscheinlich auch für Scheibenbremsen, oder?
Ja,
da müsste man gucken, ja.
Da können wir bestimmt nochmal miteinander ein Gespräch führen. Dass du nicht ablehnen kannst.
Ja, dann. Nee, das ist ja wirklich, also das ist gar nicht, man denkt immer, es ist ja extrem teuer, aber es ist wirklich alles im bezahlbaren Bereich und ich glaube auch einfach sein Geld wert für so eine Geschichte.
Naja, also im Zweifelsfall, bevor du überfahren wirst, das ist immer es wert. Um es mal ein bisschen das.
Vorteil Dynamo ist halt eine Sache weniger, an die man denken muss, ne? Also
ja.
Beleuchtung ist dann halt quasi autark.
Genau.
Und wie gesagt,
eine autonome Zelle.
Eine autonome Zelle? Du bist als autonome Zelle in Nordengland unterwegs, in Schottland. Ich weiß nicht, wenn der Trump dann seinen Golfplatz besucht, ob du da als autonome Zelle da sicher raus aus der Nummer wieder rauskommst.
Das darfst du nur nicht zu laut sagen, dann geht das schon in Ordnung.
Ja, wahrscheinlich haben wir jetzt eh schon abgehört. Wie lange ist jetzt noch? Also so in Tagen, Wochen gemessen?
Ende Juli.
Ende Juli? Das ist
am 30. oder so, 30. Juli ist statt, kann das sein? Ist ein Sonntag, glaube ich.
Ja, genau, 30.
Ja.
Von wie vielen Leuten wisst ihr denn jetzt schon, dass sie da sind oder zumindest planen, da zu sein? Also wird das auch so ein großes deutsches Privé-Langstrecken junge Menschen Fahrradtreffen? Also ist das auch so?
Junge!
Das hört sich an, als wären das so Teens.
Ja, hört sich gerade so ein bisschen hippiesk an, ich weiß.
Ja.
Ich ziehe zurück, was ich gesagt habe.
Auf Rädern.
Ja. Ich bin im Moment ja auch bei allen möglichen Social Media Sachen ein bisschen langsam, noch langsamer als sonst. Sind schon viele unterwegs, oder? Also so, wenn man das mitkriegt, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, aber die deutsche, sagen wir es so, eine deutsche, da ist schon eine große deutsche Fraktion unterwegs, ohne das jetzt so zu meinen, wie man es verstehen könnte, wenn man böse wäre.
Ja, also von Twitter alleine, da sind schon also 5, 6 Leute, die ich persönlich kenne.
Geht mir auch so. Wir kennen sie auch dieselben Leute.
Aber dann müsst ihr, was macht ihr denn da vor Ort? Eine Live-Sendung oder eine normale Sendung? Oder ihr nehmt es auf, schickt es mir hoch oder ihr fahrt alle sechs in einer Gruppe? Darf man da Gruppen fahren? Ist das erlaubt?
Ja. Na, ich hoffe, dass bis dahin StudioLink für iOS rauskommt und dann können wir alle live streamen und miteinander quasi unsere 5 Days machen.
Was? Ja, 5 Days? Was sind denn 5 Days?
Nein, nicht 6 Days, sondern 5 Days.
Ach so! Oh Mann, ey. Ich bin langsam.
Ja, das war der war schlecht. Ja, okay.
Nee, der war gut, der war gut. Nee, ich fand den gut. Ich ärgere mich, dass ich hier nicht gerafft habe. Aber da müssen wir schon. Du bist auf, aber soweit seid ihr wahrscheinlich noch gar nicht in der Planung, wer wo wie irgendwie auf dem Campingplatz oder im Hotel oder sonst irgendwas.
Nee, aber da können wir uns selbst mal kurz schließen. Also, oder mal so überlegen, wer. Ich war jetzt letztes Mal auf so einem Zeltplatz, der. Oh, vielleicht 2 Kilometer, 1 Kilometer vom Start entfernt ist.
Und du willst jetzt sagen, da darfst du dich nicht mehr blicken lassen, das fällt jetzt aus?
Nee, aber der Campingplatz an sich, also was halt cool war, ist, dass es da einen großen abgesperrten Bereich damals gab für diese ganzen Lotten in Burg London, Leute. Und das ist halt so gerade, Sonntag war Start, ich glaube, ich bin Donnerstagabend angereist und war einer der Ersten. Also genau, ganzen Freitag, ganzen Samstag hatten wir dort und dann kamen sie Leute alle an, das war halt ein extrem nettes Feeling, weil da schon mehrere hundert Starter und Teilnehmer dort auf diesem Zeltplatz waren. Und natürlich auch hinterher, dann trödeln alle so nach und nach ein und dann triffst du die Leute wieder und schwatzt mit denen und du bist halt nicht irgendwie weg in einem Hotel. So, das ist halt ganz cool. Also da klar, du hast doch diesen direkten Start- und Zielbereich, diese Schule. Aber das sozusagen auch nochmal, dass es am Zeltplatz ist, es gibt nochmal so ein extra Feeling. Ich würde das eventuell vielleicht sogar wieder machen, wobei eben der Zeltplatz und da hast du ja gesagt, dass so deine Familie dann eben, das ist, wenn die halt mit wären, müssten die Tage verbringen. Das ist halt kein schicker Zeltplatz. Und die sanitären Anlagen habe ich jetzt auch nicht als die schönsten in Erinnerung. So dass ich da ungern auch jetzt, also ich weiß, dass Leute doch anreisen mit Familie zu dem Event und wo dann eben die Familie mit Kindern irgendwie oder die Frau mit Kindern dann die Tage verbringt, die werden vermutlich nicht auf diesen Zeltplatz gehen, weil der Ruf nicht der beste ist.
Alter, du hast dich in einem alten Drogenloch. Diese LSD-Geschichte wird mir immer plausibler für mich.
Das ist so, ja, das muss man so ein bisschen abwägen. Auf der anderen Seite ist es halt günstig und wenn man halt ein Hotelzimmer hat, du weißt ja nie, wann du jetzt zurück bist genau. Und bezahlt man dann sozusagen quasi Hotelzimmer irgendwie die ganze Zeit durch, ohne zu wissen, ob man, wie viele Nächte man dann letztendlich davon benutzt. Also es ist so, ja.
Ja. Auch so lala. Also,
den Zeltplatz gibt es dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder. Also die Möglichkeit besteht.
Genau. Also das ist, da muss man mal gucken. Vielleicht gibt es auch andere Zeltplätze in der Umgebung oder mal gucken, was ich noch so. Es gibt ja auf Facebook da eine ganz aktive Gruppe, wo ja auch die Organisatoren extrem viel posten. Vielleicht kristallisiert sich da noch eine andere Möglichkeit raus oder so. Also ich habe auch noch mal den Zeltplatz so online geguckt und der hatte jetzt ganz unabhängig von London an Burg London jetzt nicht die besten Bewertungen.
Ach, ihr macht Sachen, ey.
Ja, aber der andere Punkt ist halt, ich werde diesmal so kurz vorher erst anreisen und werde mit Sicherheit ich bin letztes Mal ja Freitag abgereist. Also Sonntag war ja Start und dann hatte ich Zeit theoretisch bis Freitag früh und war Mittwochabend im Ziel und hatte aber mein Rückflugticket für Freitagmorgen gebucht. Also sozusagen, wenn ich die Maximalzeit gebraucht hätte, wäre es knapp geworden mit Zeit packen und zum Flughafen kommen. Und ich werde Freitag auch, denke ich, wieder abreisen. Und vielleicht nicht Donnerstag anreisen, sondern vielleicht erst einen Tag vorher oder so, mal gucken, oder 2 Uhr, mal gucken. Der Zeltplatz ist für mich dann nicht so das Zentrum der ganzen Geschichte. Ist halt schön, die Nähe zum Start und Ziel. Ist auch jetzt nicht zu unterschätzen, nachts, wenn man ankommt. Also wenn man jetzt nachts ankommt, dann musst du irgendwie nochmal Ist ja auch, es gab ja das letzte Mal quasi so ein Prolog vom Buckingham Palace aus zum Stadt, der ja ein bisschen am Stadtrand liegt. Der Prolog war jetzt nicht offiziell Teil des London-Edinburgh-London-Events. Also das haben die schon, sagen wir mal, zentral organisiert, aber es war jetzt nicht Teil der Strecke. Und es war sozusagen eine freiwillige Geschichte. Und da ich aber da draußen gecampt habe, war es für mich mit öffentlichen Verkehrsmitteln um die Uhrzeit da raus, also ins Zentrum zu kommen, gar nicht möglich.
Das erinnere ich noch, dass du das, dass das nicht drin war.
Genau, und das muss man sich halt auch überlegen, wenn man jetzt irgendwo wohnt. Ich bin ja angekommen, glaube ich, abends um 11, kurz nach 11. Hatte ich mich ein bisschen geärgert, dass das Pub schon zu hatte, weil es ja um 11 zumacht. Und wenn du dann irgendwie nochmal 2 Stunden irgendwo hin musst oder ein Taxi und dieser ganze Aufwand, das ist halt, muss man sich so ein bisschen überlegen, was da, was vielleicht praktisch für einen ist. Wie gesagt, ich fand das Feeling eigentlich auf diesem Zeltplatz ganz cool, weil du sagtest junge Leute, aber ich fühlte mich damals 2013 wirklich als einer der Jüngsten in dem Schotterfeld.
Ja, deswegen sage ich ja junge Menschen.
Und dann kommen da wirklich alle möglichen Leute an, also Leute vom irgendwie High-End Top-Bike bis hin zu irgendwie Liegerädern, die ganze Fraktion ist dann dort, gerade die ganzen Liegerad-Fraktionen, ist ja aufgrund der Räder ja schon meistens auf Zeltplätzen auch unterwegs. Die ist ja eher schlechter in Hotels unterzubringen teilweise.
Schlafen die in ihren Liegerädern?
Also das ist schon ein ganz, ganz angenehmes Feeling da, so was so die Leute betrifft und die Mischung zu sehen, wie die alle ankommen und die Leute dabei hier irgendwie nach London mit Fahrrad reisen, Reisetaschen mitfahren. Und ja, also es ist aber ist ja noch ein bisschen Zeit.
Ja, ich denke auch, da werden wir noch so manches Wort drüber verlieren, was ich da alles Ich wünsche euch beiden jedenfalls eine gute Vorbereitung. Ich hoffe, ihr werdet uns beide immer wieder mal updaten. Ich möchte auf jeden Fall einen kleinen Tonbeitrag von da vor Ort, ja, wenn ihr euch in die Arme fallt beim ersten Sehen. Gutes Gelingen vor allen Dingen auch. Also gesundheitlich und sonst auch alles. Ich sehe hier gerade ein Bild im Chat. Wer ist das? Ist er hier unfassbar. Wir sind ja Audio. Es gibt also anscheinend wird jeder Fahrer fotografiert und hier hat jemand im Chat das Bild von Markus damals von London. Ich vermute, das war danach.
Ja, es war direkt also im Ziel. Vielleicht 10 Minuten nach Zielankunft.
Wie, dann wirst du da vor so einer Fotowand gestellt?
Da war eine Fotografin damals und da konntest du dich mit. Das ist so ein bisschen der Vorteil. Ich war ja relativ
zeitig da.
Also in den Kontrollstationen war ich zeitig da. Da waren gar nicht so viele Leute vor mir. Und auch im Ziel, und da war alles natürlich viel entspannter, weißt du? Gut, im Ziel streckt es ja eh, aber gerade so in den Kontrollstationen am Anfang, wenn man, deswegen gibt es ja diese kleinen Startgruppen, um das ein bisschen zu strecken, aber dann, ich finde es immer ganz gut, zeitig zu starten, hat man noch nicht so viel Verkehr und nicht so viele Leute und die Kontrollstationen sind alle noch, sag mal, entspannter und noch nicht so benutzt.
Das Schöne ist, wenn man das Foto ganz groß macht, sieht man deinen völlig dilettantischen Versuch, mit Kabelbindern das auch zu flicken. Also ich werde das Foto verlinken und jeder, der den Podcast jetzt hört, kann sich das dann anschauen. Macht das Foto mal ganz groß und dann schaut euch die linke hintere Strebe an, die der Markus damals mutwillig während der Fahrt kaputt gemacht hat. Da kann man das so ein bisschen bewundern.
Nee, es gab mechanische Probleme.
Ja.
Und da siehst du halt, ich hatte eine Fahrradlampe, da waren 4 Batterien drin. Also 4, die ich gewechselt habe. Und ich habe das vielleicht 1 oder 2 Mal gewechselt. Und dann hatte ich vorne auf der Rahmentasche, hatte ich irgendwie aber noch, also da hatte ich die Batterien drin und das Telefon. Da hatte ich diesen ganzen Technikrahm drin in dieser Rahmentasche. Und hinten hatte ich dann Klamotten drin, genau. Mhm.
Schön die Tasche so gebaut, dass man auch ja nicht das Rücklicht sehen kann. Sehr gut.
Dann wundert er sich, dass die Auto.
Ja, lass die Engel. Boah, die Engel da fahren. Fahren alle wie die Idioten.
Die Vornummer sind dicht an mir vorbei.
Ja. Weißt du? Schön schwarze Hose, alles hier. Der einzigen, die weißen Gamaschen ein bisschen zu sehen, ne? Schwarze Mütze, kein Helm auf. Und dann beschwert er sich, dass sie ihn alle umfahren.
Nicht ein Reflektor.
Ja, nicht genau. Ja, da könnte man so schön Katzenaugen reinmachen. Aber naja. Und man beachtet auf hier hinten beim Schlauch hier immer schön die Kappe drauf machen, ne? Das muss ja akkurat sein. Auch vorne aber schön kriegen, die gelbe Kappe. Nichts
aber
gelbes
haben wir verstanden. Da fällt mir aber auch immer sowas. Ja.
Klar. Nichts gelbes am Rad, ne? Überhaupt nirgendwo irgendein Hauch von gelb. Aber dann die gelben Dinger hier da drauf. Sehr schön.
Aber heute Morgen, was viel Geileres. Heute Morgen beim Spinnen fahre ich ja quasi auf der Rolle und hab halt ein anderes Vorderrad drin, ne, da auf der Rolle. Also ich glaube sogar genau das Vorderrad, was auf dem Bild zu sehen ist. Weil ich das in den Nachfahrtsatz nicht mehr verwende. Genau, ich glaube, das ist sogar das Vorderrad. Und da habe ich nicht die Staubkappe, sondern diese Mutter, um quasi das Ventil festzuschrauben, drauf gehabt auf dem Ventil. Mhm. Und jetzt benutze ich eine Tax-Neo-Rolle und ist jetzt ziemlich speziell. Also wer auf Swift unterwegs ist, dann gibt es da Kopfsteinpflasterpartien. Und wer so eine Tax-Neo-Rolle hat, bei dem wird Kopfsteinpflaster
simuliert.
Also es ist sozusagen so eine Art Vibrieren. Und das Vibrieren ist so stark gewesen, dass ich durch die Vibration diese Schraube von diesem langen Ventil gelöst hat und plötzlich klimperte es und diese Schraube fiel ab. Also diese Motor sozusagen. Also so echt wird das sozusagen auf Zwift nachgebildet. Ja, so viel dazu.
Hattest du eigentlich Kettenöl dabei?
Weiß
das ist noch so eine Sache, wo ich überlege, ob ich das brauche und ich glaube ja.
Der C schleppt doch immer so Käsestullen mit. Da hat er einfach von seiner Butter was abgemacht und hat das dann drauf geschmiert.
Ich habe immer genau so eine Käsescheibe genommen und habe da die Kette immer durchlaufen lassen.
Ja.
Genau, vorm Essen. Weiß ich nicht mehr, aber ja, würde ich natürlich empfehlen, aber das sind ja Mini-Fläschchen, die man sich da mitnimmt.
Ja.
Das kannst du auch einfach
aber es gibt halt, was halt damals so, also wie es dieses Jahr wird, keine Ahnung, aber es war ja 2013 so, dass eine ganze Reihe von Stationen, nicht alle, aber eine ganze Reihe von Kontrollstationen auch so kleine, ja, Werkstatt oder Mechan, also kleine Werkstattecken hatten. Wenn du jetzt also dein Fahrrad irgendwie reparieren musstest, dann waren da Leute da. Es ist natürlich auch viel auf diese Stationen sind ja auch von Freiwilligen betrieben. Und denke ich, gibt es dann gewisse Prioritäten, die gesetzt werden. Und also ich kann mich erinnern, an der einen Kontrollstation am Tag waren da sogar zwei so Montageständer und ältere Herren, die quasi dein Bike einfach gecheckt haben und da mal nachgeölt haben und so Geschichten gemacht haben. Aber das variiert natürlich sehr von Kontrollstation zu Kontrollstation. Aber ja, kann man schon mitnehmen. Ist ja auch ein bisschen wetterabhängig. Also wenn es irgendwie pisst und doofes Wetter ist, dann wird da vielleicht eher ja, mal was nötig sein.
Ja.
Aber wie man auf dem Bild sieht, bin ich damals noch mit großem Kettenblatt gefahren. Das werde ich diesmal nicht machen. Das ist auch so eine Sache, die man lernt.
39, 52 oder sowas.
Ja, genau. Und ja.
Wir sind gespannt, was das für ein Abenteuer gibt.
Naja, es ist halt wirklich, das so, man hat so viele gute Erinnerungen, aber es war nämlich auch, also ich habe 10 Paracets gegessen in den letzten 24 Stunden, glaube ich. Weil die Schmerzen von den Schuhen halt so extrem waren.
Aber da hast du dich ja bessere.
Ach, großes Thema, Christian. Großes Thema. Ich habe ja, du hast ja gesagt mal, ich soll es langsam angehen und ich war ja im November im Krankenhaus, um Anfang November, um da das wieder zurechtschucken zu lassen. Und habe dann nach Weihnachten erst angefangen zu trainieren, weil ich einfach Zeit brauchte, um wieder fit zu werden. So körperlich, grundsätzlich. Mhm. halbwegs. Ich hatte Beta-Blocker genommen, die so meinen Puls ruhig halten. Und war ich halt, wenn ich sagen, abhängig, aber der Körper hat halt eine Weile gebraucht, um sich von diesen Tabletten auch wieder zu entwöhnen und normal zu laufen und so weiter und so fort. Zumindest habe ich halt eine lange, also eigentlich vom Sommer bis nach Weihnachten nicht groß auf dem Rad gesessen. Und dann habe ich angefangen jetzt wieder zu trainieren und klar, auf der Waagestellen, also das ist ein Fiasko, aber die Schuhe passen nicht mehr.
Was? Die Schuhe und passen zwar, nicht mehr?
Und zwar im vorderen Bereich. Frag mich nicht, was los ist. Aber mir tun die Füße weh. Nicht, also die passen hinten im Fersenbereich 1A. Aber mir tun nach einer Stunde Spinning die Zehen voll weh. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt quasi irgendwie zu viel Wasser in den Füßen habe, ob sich in dem Bereich da irgendwas getan hat. Auf jeden Fall muss ich das Thema nochmal angehen.
Ja, da bin ich ja mal gespannt.
Was es nicht gibt in den nächsten Wochen.
Habe ich so noch nie erlebt, habe ich noch nie gehört. Also das vor allen Dingen, wenn man jetzt mehrere Stunden, sagen wir mal ab 10 Stunden, dass einem dann die Füße ein bisschen wehtun, ist jetzt nichts Außergewöhnliches, würde ich mal behaupten. Aber dass die jetzt vom Nicht-Fahrradfahren die Füße größer werden und nicht mehr die Schuhe passen, das halte ich schon für außergewöhnlich. Also da würde mich auch interessieren, ob irgendein Hörer das schon mal erlebt hat oder gehört hat.
Also wie gesagt, ich habe halt relativ viel zugenommen in der Zeit. Ob sich das auf die Füße gelegt hat.
Nö. Also kann ich nicht bestätigen. Sag das mal so rum.
Beobachtest du irgendwelche Ringe an deinen Füßen? So ähnlich wie im ganz normal im Bauchbereich hat.
Also über die Ringe, die der Markus am Zeh grundsätzlich trägt, meinst du?
Ich hab so einen Fettring jetzt, den kann ich so über die Zehen von da drüber stülpen, ja.
Okay.
Also habe ich in der Form noch nicht gehört. Wie gesagt, Hörer, wenn ihr da schon mal erlebt, gehört oder sonst was habt, also von wie soll man sagen? Wenn jemand unter, wie viel, jetzt mal ohne indiskret sein zu wollen, wie viel würdest du denn behaupten, hast du so prozentual zugelegt, damit ich das mal mit mir vergleiche? Ist das eine signifikante Menge? Ja.
Ich kann dir sagen, dass ich vor einem Jahr, im Januar,
Wann haben wir die Schuhe denn anprobiert? Also, das nützt ja jetzt nichts als Vergleich, weißt du? Es muss ja von dem Zeitpunkt, wo du mit den Schuhen gut klarkommst, das ist ja der Referenzwert, weißt du?
Keine Ahnung, wann wir das gemacht haben.
Ja, das kann man ja rausmachen. Also würde mich jetzt interessieren, weil das, sonst vergleichen wir Äpfel mit Birnen. Das würde ja nichts bringen. Giro-Faktor. Das haben wir getestet in Folge 154. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Also, das war im August.
Ja, im August. Jetzt kann ich mal kurz. Übrigens wurde im Chat mein Blog verlinkt. Hatte ich auch völlig vergessen. Ich hatte eine richtige Blog-Serie, also Blog-Beitrag-Serie zu London 2013. 7 Berichte. An Abreise vor dem Start. Sonntag, es geht endlich los. Richtiger Rhythmus, Kontrollstation, Navigation und dicker Fuß und zurück zum Start oder auch im Ziel.
Dicker Fuß, das wiederholt sich doch die Geschichte.
ja. Mein Gott. Es ist heute so ein richtiger Historienfeuerwerk.
Ja. So, kommst du jetzt noch zu Porto oder?
Ja, du, ich habe mich ja schon eingeguckt. Jetzt muss ich mal in die Messtabelle gucken. So. Ach, nee, warte mal, jetzt gucke ich mal.
Sag mal, da klickt man einmal auf das Withings-Zeichen und dann ist gut.
Naja, ich habe jetzt mein Telefon nicht mehr hier. Das war mir runtergefallen, hab's heute zum.
Ach.
Das ist der Telefon kaputt Laden
gemacht. Das ist ja auch mal was los. Was ist denn kaputt gegangen? Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben. Was?
Das Display.
Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, habe ich mein Display kaputt gemacht.
Ja, dann habe ich mir gedacht, muss ich immer nachmachen.
Du musst nicht alles nachmachen, was ich mache. Naja. Okay, werden wir jetzt mal so werden wir nachreichen, behaupte ich mal, wenn wir jetzt hier so lange.
Warte mal, jetzt bin ich. Also. Warte mal, Sommer. Vom Sommer her brauche ich gar nicht so viel Zug. Naja, doch. Vom Sommer her sind es auch 8 Kilo.
Aber da werden die Füße ja nicht so viel größer. Also, wer von den Hörern mal 8 Kilo zugenommen hat und danach sich neue Schuhe kaufen musste, der möge sich mal melden, dass wir das verifizieren. Weil dann können wir den Markus einfach für 300 Euro, die Schuhe gekostet haben, nach Ungarn zum Fettabsaugen im Füßen schicken. Und dann ist das die einfache und günstigere Lösung. Wir müssen ja nur an den Füßen absaugen.
Meinst du, das ist billiger als neue Schuhe?
Ja. Oder es gibt auch diese komischen, ich weiß nicht, wo das ist, ich habe das mal in Griechenland gesehen, diese Aquarien, wo man die Füße reinhält. Weißt du, wo die Fische dann die Hornhaut abnagen.
Putzerfische.
Heißen die Putzerfische?
Nee, ich glaube, die heißen anders.
Ja, Putzerfische sind doch diese Scheibenputzerfische, die dann diese Scheiben sauber machen. Aber es sind andere, die nagen dir so die Hornhaut überall weg und so. Vielleicht solltest du dir so ein Aquarium mit zwei so Piranha-Arten, wenn das irgendwas sowas in der Art wird das hier sein, anschaffen. Und dann ist das eine andere Lösung.
Gucken wir mal.
Ja, dafür werden wir auch noch eine Lösung finden, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Ich bin gespannt. Also das wäre dann jetzt, wir hatten gesagt, Ende Juni ist diese Festivität, also Ende Monat 6. Wir haben jetzt Mitte Monat 2, also sind es noch gut 4,5
Monate. Juli, 7.
Juli. Ja, das ist noch 5,5 Monate, sage ich ja. Und was uns da noch alles so passiert bis dahin. Ich drücke die Daumen, dass du gesundheitlich dabei bist, bleibst dabei. Und ich drücke dir, Christian, die Augen, dass du immer die Augen aufhältst und nirgendwo vorfährst und dass das gut geht. Sage ich jetzt einfach mal, okay, so. Danke. Auch im Namen der Hörer. Und zwischendurch kriegen wir mal ein Update. So. Einverstanden?
Kennt das? Ja, super, danke.
Gucken wir mal.
Ja. Dann würde ich sagen, machen wir mal den nächsten Punkt. Den Markus schicke ich jetzt mal aufs Klöchen. Ich kenne auch seine Sextanablase, wie man bei uns gesagt hat. Und wir sprechen über die richtig schönen Sachen, die wichtigen Sachen im Leben. Abgesehen von den Klamotten, auf die wir später eingehen. Wir haben ja vor Monaten schon unseren Reifentest angekündigt und wir haben jetzt viele Reifen getestet und wollen jetzt mal so langsam unser Fazit oder eine Rückmeldung geben oder so. Oder was es vielleicht noch abseits der ausgetretenen Pfade noch so gibt und womit wir unterwegs waren, sind oder nie wieder sein wollen. Und da habe ich dich gefragt, hast du Bock, ja, einen Reifen, der bei mir nicht reinpasst, zu testen? Und du hast natürlich sofort gesagt, ja, klar, gerne. Und dann sind wir mit einigen Komplikationen auf dem Weg dahin. Dann auch, wie soll man sagen, ja, fündig geworden mit unserer Meinung. Und wir haben getestet. Du, ich muss jetzt mal die Reifen noch suchen. Ich wollte ja den Link da reinsetzen. Also als erstes sagen wir mal, wir haben Reifen von Challenge getestet. Da sind wir uns schon mal einig, ne? Ich hatte den Paris-Roubaix. Und du hattest, wenn ich mich richtig erinnere, den Strada. Beides Reifen, die, ich sag mal, für die Straße so ganz normal vorgesehen sind. Ich guck gerade nach, den Paris-Roubaix Pro hatte ich mit 27 mm Breite. Und du hattest, glaube ich, der ist nicht unter den normalen, wie sagt man, ich glaube, der wird als Gravel-Reifen bezeichnet bei Challenge. Der Strada Bianca mit 30 mm. Der passte nämlich nicht in mein schönes Ritchie-Rad rein. Das hatte ich mich von Anfang an verabschiedet von dem Gedanken. Und da bist du sozusagen in die Bresche gesprungen und hast ausgeholfen. Und wenn ich mir so, ich sag mal so, wir haben hier immer so ein Dokument, wo wir Sachen reinschreiben. Und das Schöne ist bei dir, du schreibst es genauso strukturiert rein, ja, wie wir sonst auch sind. Aber die Struktur ist bei dir sehr, wie soll man sagen, sehr gleichförmig. Du hast geschrieben,
simpel,
überschaubar, verstehbar für den Dummsten. Du hattest Punkt A, erster Platten, Punkt B, zweiter Platten, Punkt C, dritter Platten, Punkt D, I am off. Habe ich sehr laut lachen müssen, als ich das gelesen habe. War es denn so schlimm?
Also, anfangs war eigentlich alles
Positiv. Nee. Anfangs war gar nichts positiv. Ach,
stopp mal. Stimmt, oh nein, das habe ich schon verdrängt.
Ja, ich weiß es ja, noch ganz also, genau.
Nee, aber eigentlich war es doch positiv, weil der erste Eindruck, also optisch, war durchaus positiv. Also die sehen ja schon mal wirklich richtig gut aus, die Reifen. Mhm. Also die die Seiten sind halt so in diesem typisch hellen Gummiton gehalten. Mhm. Und ja, die das Gummi, was dann halt die Fahrbahn berührt, ist halt schwarz. Aber also optisch wirklich total schön. Und was aber gleich auffällt, dass die total platt sind. Also es ist jetzt nicht so wie bei einem normalen Schwalbe-Faltreifen oder Conti, was auch immer, dass die schon vorgeformt sind. Die sind einfach nur platt. Und jetzt liegt's an dem Können des Monteurs, ob man die in Form zu bringen schafft oder nicht.
Und ich da ist nicht in der Lage. Da macht Übung den Meister. Da ich ja auch.
Ich hab's nicht hingekriegt.
Nee, und es war auch sehr also deine Nachrichten waren auch von einer großen Verzweiflung geprägt. Und da ich schon mit den Vittoria Open Corsa große Probleme hatte und deswegen diese Frustration gewohnt war, meine, die ich getestet habe, die Paris-Roubaix, gleich ähnliche Probleme hatte, die ich dann gleich aber auch nochmal in anderer Form schildern möchte, hatte ich das schon, ich will nicht sagen erwartet, aber es überraschte mich nicht. Und dann habe ich gesagt, wie haben wir das, glaube ich, gemacht? Du hast mir weil ich habe meine, nee, ich fange anders an. Ich habe meine Paris-Roubaix auf meinen normalen Laufradsatz nicht draufgekriegt, habe sie dann aber auf einem anderen Laufradsatz, der etwas gefälliger ist, draufbekommen, habe sie da aufgepumpt, 3 Tage stehen lassen und dann auf den anderen Laufradsatz, auf den Ritchie-Laufradsatz montiert, um dann festzustellen, dass die 27 mm zu breit aufbauen auf den Ritchie-Laufrädern und deswegen nicht in meinem Ritchie-Lauf-Fahrrad benutzt werden können, weil sie vorne schliffen. Also habe ich sie dann wieder von den Ritchie-Laufrädern abmontiert und habe sie auf meine Shimano-Laufräder draufgesetzt, um sie damit in das Canyon einzubauen. Das funktioniert. Also ich hatte diese Reifen schon mehrfach hin und her montiert und war deswegen schon leid gewohnt. Und dann kam deine Nachricht und dann hast du mir, glaube ich, die Reifen geschickt. Und hast gesagt, hier, genau. Ich bin verzweifelt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, hab mit meinem Leben abgeschlossen, hab Lebensversicherung aufgelöst und. Und dann hab ich die hier auch auf meine Shimano-Laufräder draufgebaut, hat einigermaßen funktioniert. Und dann bist du vorbeigekommen mit deinen Laufrädern und haben wir sie da montiert.
Ja.
Das habe ich, glaube ich, nicht zusammengefasst.
Etwas kompliziert.
Das war die Vorgeschichte, aber es funktioniert am Ende.
Genau, es hat funktioniert und dann waren die Reifen endlich auf meinen Rädern und ich konnte es auch benutzen. Also in diesen Crossrahmen von Rose, den ich da habe, passen die auch problemlos rein. Also da werden auch noch, ich glaube, bis 42er Breite passen da rein. Okay. Und die hatten jetzt 30. Und jetzt sagt mir gerade meine Tochter gute Nacht, okay.
Ja, das darf ich natürlich sagen. Da kann ich ja schon mal weitererzählen. Also ich war erstmal ein bisschen schockiert, dass ich meine 27er, wie gesagt, die nicht in den Ritchie-Rahmen, der eigentlich für 28 mm vorgesehen ist, reinbekam. Aber offensichtlich sind diese ganzen Werte alles mehr so Pi mal Daumen und ja, kann funktionieren, muss aber nicht. Ich habe später auch 27 mm Ritchie-Reifen in diesem Rahmen gefahren. Hat auch nicht funktioniert. Also fahren wollen, hat auch nicht funktioniert. Insofern ist das alles ein bisschen kurios. Ja, und dann bist du losgefahren. Und am Anfang, du hast mir noch ein Bild geschickt, irgendwie total happy und sah gut aus. Und dann ja, sind wir beide mit diesen Reifen unterwegs gewesen.
Ja, genau. Ich habe die halt für alle möglichen Fahrten benutzt, also überwiegend für die Fahrt zur Arbeit. Und als das Erste, was ich gemacht habe, ich habe die zu Strava geedit, also da gibt es ja die Möglichkeit, dass man das Equipment hinzufügt und so ganz elegant verfolgen kann, wie viele Kilometer man jetzt schon mit dem jeweiligen Equipment runtergeradelt hat. Und die erste Fahrt war dann bei Regen, morgens zur Arbeit, alles gut geklappt, auch die Brücke aus glitschnassen Holzlatten konnte ich damit elegant überqueren.
Elegant sogar.
Ja, also es war alles eigentlich kein Problem und allerdings fing es dann irgendwann an, so nach 450 Kilometern, dass der erste platte Reifen auftrat und das würde dich jetzt vielleicht interessieren, Christian, das lag dann daran, dass der Schlauch, der verlegt wurde in den Reifen, der lag übereinander. Also irgendwie war der Schlauch nicht ordentlich verlegt. Der war an An zwei Stellen überlappte der sich quasi. Und genau da. Der
Empfang ist gerade ganz schlecht geworden. Echt?
Und da ich den Reifen nicht mehr angepackt hatte
danach. Hey, ja. Was machen deine Nachbarn? Die bauen hier falsche Schläuche ein, oder was?
Ja, scheinbar.
Oh, das tut mir leid. Das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Ja, ärgerlich.
Ja, ist ja, ich meine, so ein Reifen ist ja auch schnell wieder repariert, also es dauert ja nicht allzu lang.
Aber darf ich kurz fragen? Du hast den Reifen dann da gut runter und wieder raufgekriegt. Das war dann kein Problem mehr, nachdem er eine gewisse Strecke gefahren ist, oder?
Ja, genau. Also der nach diesen 400 Kilometern war der so weit geformt, dass es jetzt kein Problem mehr war, den wieder runter und drauf zu bekommen.
Das ist nämlich eine Sorge, die ich oft gehört habe. Wenn das schon bei der ersten Montage so scheiße ist, wie soll das erst, wenn, und die ich auch am Anfang hatte, wie ist das erst, wenn der unterwegs irgendwo mal abspringt? Ne? Also dieses Problem verflüchtigt sich sozusagen. Ja.
Nee, dieses Problem hast du dann wirklich nur am Anfang. Aber wie du siehst, wegen diesem schlecht verlegten Schlauch, da gibt es einige Fallstricke, die man da und die man reintreten kann. Ne?
Ja. Also können wir dem Reifen anlasten, sozusagen?
Nee, nicht wirklich. Naja, gut. Was dann als nächstes war, ich habe dann eine längere Tour geplant mit Komoot, irgendwie, weiß nicht, so 200 Kilometer. Und bin dann nachts losgefahren und in einer der ersten Rechtskurven, also es hatte auch geregnet, das war so leicht nass. In einer der ersten Rechtskurven ist dann das Vorderrad vorne weggerutscht. Und das kann natürlich jetzt auch wieder an der Stelle gelegen haben, weil da irgendwie, keine Ahnung, weil es einfach irgendwie glatt war. Aber ich weiß nicht, ich habe mich da echt irgendwie nicht mehr so sicher mitgefühlt. Mhm. Und zwei Tage später, nach diesen besagten ersten Platten, hatte ich dann auch schon den zweiten Platten. diesmal wegen einer Glasscherbe. Okay. Und gut, die war wirklich ziemlich groß. Das hättest du jetzt vielleicht auch nicht mit einem Schwalbe-Marathon großartig verhindern können. Wobei, die haben ja nun wirklich eine richtig dicke Gummischicht drin, aber...
Ich glaube, ich habe einfach so ein schlechtes Karma. Das hat sich auf den Reifen übertragen.
Ach, das hat doch nichts mit dir zu tun. Oder hast du da irgendwo eine Flasche kaputt geworfen?
Nicht, dass ich mich erinnern könnte.
Ja. Nee, ja. Und okay, halt wieder platt, wieder geflickt, neuen Schlauch rein. Einen Tag später, nach dieser geplanten Tour, ich hatte das Fahrrad in den Keller gestellt, ging in den Keller, um mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, da war das Hinterrad platt. Also irgendwie war die Luft raus, in mehrerlei Hinsicht, und ich hatte auch keine Lust mehr.
Ja, okay.
Also die waren dann auch schon relativ mitgenommen, Sitz vom Äußeren. Mhm. Und das Profil, das war auch an mehreren Stellen wirklich richtig eingeschnitten.
Okay.
Wo es wahrscheinlich so knapp an Platten vorbeiging. Und
wie viel Kilometer
also mein Vertrauen war.
Ja, ja, das ist ja das Auto. Also wie viel Kilometer hast du am Ende ungefähr runter?
Also 700 bis 800.
Mhm, okay. Das ist ja eigentlich
nicht doch besonders viel, oder?
Nee, das sollte
nicht.
Das
ist eigentlich nicht.
Ich habe jetzt das Problem, dass
ja, ich würde die Reifen mit einem Oldtimer vergleichen, ne?
Also ja, sehen halt,
hatte ich schon mal gesagt, ne? Also sehen halt wirklich gut aus und sind auch entsprechend teuer, aber irgendwie fehlt es da an den aktuell gängigen Funktionen, die vielleicht andere Reifen mitbringen, ne? Also wie einen guten Pannenschutz und eine entsprechend dicke Karkasse. Mhm. Das fehlt den Reifen.
Also die Karkasse ist ja, glaube ich, auch so aus Baumwollmaterial, ne? Also das bringt naturgegebenermaßen ein bisschen was an Komfort mit sich einerseits, aber natürlich dann eine Problematik von Schnitten andererseits, das kauft man sich so. Ich hatte bis jetzt wahrscheinlich einfach entweder, ich habe natürlich noch keine 700 Kilometer mit den Reifen runter, weil die auch an dem Regen nicht so schön Wetterrad stehende sind. Bis dato hatte ich, und ich habe das, ich weiß gar nicht mehr, ich habe schon sehr, sehr, sehr lange, doch ich hatte vor kurzem einen Platten, aber ansonsten habe ich dieses Jahr echt, in den letzten 12 bis 14 Monaten bin ich echt vom Pech nicht mehr so verfolgt wie früher. Also ich habe das wirklich an entweder dich über diesen Reifen und dem Markus auch weitergegeben. Also ich weiß auch nicht, oder es ist dadurch, dass ich relativ oft Reifen wechsle im Moment und deswegen immer auf den vernünftigen Druck achte. Das mag vielleicht auch ein Bestandteil der ganzen sein. Also, wie fandest du denn Also drei Platten auf 700 Kilometer ist natürlich ein Schritt, den man sich eigentlich nicht erlauben kann. Da, das ist, glaube ich, da müssen wir alle drei, sind wir einer Meinung. Wie fandest du das, kannst du das so, hast du so ein Gefühl beim Fahren gehabt? Also du hast jetzt gesagt, einmal, Nässe ist nicht so, wie war es im Trockenen?
Trocknen war es total super. Also vor allen Dingen, das war ja 30er Breite und normalerweise, gut, das hat ja jetzt diverse Fahrradmagazine und Sachen das ja auch schon alles bestätigt, dass es nicht unbedingt so ist, dass umso schmaler der Reifen ist, umso geringer der Rollwiderstand und umso besser die Rollen. Also die haben wirklich total gut gerollt, auch in dieser 30er Breite, das war wirklich super.
Also weil das ist nämlich, also um das positiv rauszugreifen, ich bin ja auch nur im Trocknen gefahren, deswegen frage ich extra danach. Oder vorwiegend im Trockenen. Also ich hatte nicht das Problem, dass ich irgendwann mal gerutscht bin, aber ich gehe, glaube ich, auch nicht so ans Limit wie du vielleicht. Ich fand auch das Abrollen sehr, sehr schön. Also ich würde sogar so weit gehen, dass ich schon überlegt habe, ob ich mir die 25er, nein, anders, bis ich von deinen Erfahrungen gehört habe, hatte ich mir überlegt, die 25er mir mal zu besorgen. Um sie einfach im Vergleich zu dem 27er zu fahren, wie die sich dann anfühlen. Weil ich habe es schon sehr bedauert, ich hätte diese Reifen gerne mal in dem Ritchie gefahren und nicht an dem Canyon. Weil alles das, was du im Positiven gesagt hast, kann ich unterstreichen. Also die rollen echt schön, so. Ich finde das Wort ein bisschen abgedroschen oder blöd eigentlich, aber so geschmeidig. Ne? Die haben so ein schönes Abrollgefühl. Vielleicht sogar nicht das Allerschnellste, aber so elegant irgendwie. Ohne jetzt zu tief in die Kiste der Adjektive zu greifen, die eigentlich nicht dafür bestimmt sind.
Ist ja aber, schon fast Esoterik.
Ja, eben, da will ich ja gar nicht hin, aber anders weiß ich nicht gerade, wie man das beschreiben soll. Also die rollen schön ab.
Nee, ist auf jeden Fall ein gutes, schönes Gefühl, das stimmt schon.
Und wenn man dieses Gefühl kombinieren könnte mit einem vernünftigeren Pannenschutz und einem vielleicht in Bezug auf Grip besseren Kurvensituationsverhalten, dann wäre das ein echt schönes Ding, weil optisch, da sind wir ja einer Meinung auch, macht der Reifen nicht vielen was vor. Umgekehrt. Nee. Also, ne? Das fast schon lustige ist, dass genau das, was du beschrieben hast in Bezug auf das Rutschen, ich auch von anderer Seite schon gehört habe. Also der Björn, der auch eben hier im Chat unterwegs war, hat mir das so bestätigt, der mit diesen Fahrrädern lustigerweise von Aachen nach irgendwo im Norden von England zu Brooks gefahren ist. Und hatte genau das, okay. Der hat im Prinzip all das, was du gesagt hast, mir auch genau so gesagt. Deswegen, ich werde mich mal erkundigen, ob das die Gummimischung von den Reifen, die wir hatten, unterschiedliche sind, weswegen ich jetzt keine Pannen hatte. Im Gegensatz zu denen, wenn du hattest. Ich muss kurz husten. So, da bin ich wieder. Ob das eine andere Gummimischung war, dass das vielleicht der Grund ist, warum mein Pannenschutz ein anderer war oder besserer war. Das habe ich genau von den Reifen, die du auch gefahren bist, auch schon gehört. Deswegen würde ich es jetzt mal so eine eingeschränkte Empfehlung nur geben. Vielleicht für so zumindest schön Wetterfahrräder, mit denen man...
Ja, genau, für die
schönen Wetter.
Sonntagsrunde.
Genau.
Besondere Anlässe.
Ja. Also ich würde den Reifen, ja genau, also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt hier in Köln so einen Marathon gibt und ich weiß, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Komfort als Geschwindigkeit brauche, dann kann ich mir vorstellen, den aufzuziehen. Und wenn ich noch weiß, dass das Wetter dann gut ist, dass ich vielleicht nicht in so Grenzsituationen komme, dann wäre das vielleicht so ein Reifen, den ich dann gerne fahren würde, wenn er in mein schönes Rad reinpassen würde, was aber nicht an dem Reifen liegt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Fazit, was wir ziehen können.
Genau.
Hast du schon Reifen, wie viele Reifen hast du schon durch, Markus?
Gar nicht so groß.
Also die großen auch nicht.
Also, ich habe früher mal Challenge, ich hatte mal Challenge auf dem Cyclocross. Jetzt müsste ich nachgucken, welche. Und habe da, was den Verschleiß betrifft, auch eher schlechte Erfahrungen gemacht.
Okay.
Und wo ich auch dachte, Mensch, für den Preis sollten die eigentlich länger halten.
Ich muss aber zugeben, ich habe keinerlei Ahnung über die, wie soll man sagen, die Verschleißwerte von Crossreifen. Also weißt du, wie lange so ein Crossreifen hält im Gegensatz zu einem Straßenradreifen, weißt du?
Also gerade was du auch beschreibst, Christian, dass der Reifen so an Stellen wie aufgeschnitten oder aufgeschlitzt war oder so, ja. Das konnte ich damals bei meinen auch, auch deutlich sehen, wo ich einfach dachte, das ist so das Material. Wird ja viel, also wird ja im Cyclocross-Profibereich auch viel benutzt.
Ja.
Die natürlich eine ganz andere, vermutlich zumindest, ohne genau es zu wissen, Materialdurchlauf haben. Also da werden die Reifen einfach nicht so lange gefahren wie bei uns. Also die interessiert der Preis vielleicht gar nicht so sehr, weil sie gesponsert werden.
Und die auch eine ganz andere, wie soll man sagen, Prioritätensetzung haben. Weißt du, für die ist ein Pannenschutz zum Beispiel, je nachdem, welches, was das für eine Veranstaltung ist und welcher Reifen, das ist einfach deutlich uninteressanter.
Ne? Im Chat kommt gerade Challenge CX-Reifen 1100 Kilometer. Ja, jemand gefahren. Das ist ja ganz
okay. Ist das dann die Gesamtdistanz oder die aktuelle?
Das müssten wir noch in Erfahrung bringen. Vielleicht meldet sich Happy Time damit noch und kann da ein paar Worte mehr sagen. Also Challenge, Schönwetter, Sonntagsreifen, kann man durchaus machen. Ich werde mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit auch mal mir noch die Gummimischung und ich sehe gerade, den du gefahren bist, der hat eine TPI-Dichte, das ist ja, sind ja die Faden, die Fadendichte von 260, während der ich gefahren bin. Der Reifen, den ich genutzt habe, hat eine TPI-Dichte von Paris-Roubaix von 320. Also da sehe ich ja schon, dass das das ist ja gar nicht der richtige, von 300. Also da gibt es durchaus Unterschiede. Diese TPI-Dichte ist ja auch ein Indikator dafür, die Faden, die Anzahl der Fäden hat ja auch was damit zu tun, wie sicher dann so ein Reifen ist. Und es scheint so zu sein, als wären die Reifen in der Hinsicht unterschiedlich. Ja, wissen wir jetzt. Also, danke, dass du es mitgemacht hast, dass du dreimal gelitten hast, sozusagen. Einmal aufgrund von meines Mangel an Talents, um es vorsichtig auszudrücken.
Ja gut, du hast es ja hingekriegt.
Ja, aber anscheinend...
Also den Reifen aufzuziehen.
Ja, aber wie? Da hüllen wir den Mantel des Schweigens dann wohl besser drüber.
Da ist mir mal... Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich damals sogar die Challenge auch draufgezogen habe. Ich hab mal neue Laufräder bekommen und hab dann also waren komplett neu und hab dann Mantel und Schlauch aufgezogen und bin dann mit ins Büro gefahren, hab das ins Büro gestellt, Großraumbüro, also wir sind zu vier oder zu fünf, kommt drauf an, so ein bisschen. Und da stand das Bike, alle saßen schweigend an den Rechnern. Und plötzlich machte es einen großen Knall und dann so psch. Und dann hatte ich einen Platten.
Ja, genau, was, dieselbe Situation hatte ich auch schon mal.
Was habe ich vergessen?
Du hast das in die Sonne gestellt vielleicht?
Nee, ich habe das Felgenband vergessen.
Das ist natürlich auch clever.
Also ich hatte dieselbe Situation, dass ich auch mit meinem Mountainbike quasi im Büro abgestellt habe und dann nach ein paar Minuten hat es richtig laut geknallt, dass jemand echt, also man dachte, jemand hätte da geschossen oder so. Und das lag einfach an dem Temperaturunterschied. Von wegen draußen und Büro, das war irgendwann im Winter. Ich hatte nämlich auf jeden Fall Felgenband montiert, das weiß ich noch.
Ich habe es auch mal mein Fahrrad vor dem Rennen aufgepumpt, richtig stark, und habe es dann draußen in die Sonne gestellt und dann hat es auch irgendwie nach einer halben Stunde geknallt. Ja, vor Frankfurt. Und da wird man morgens, ist man ja dann noch, vor so einer Veranstaltung ist man ja meistens sehr, sehr entspannt. Da ist das ja gar kein Problem, dann noch einen neuen Schlauch einzuziehen. Ja, das sind so Sachen. Das macht man aber auch nur einmal dann. Das passiert einem nicht so oft.
Oh, herrlich.
Ja, schön. Danke, dass du es gemacht hast. Markus, du hast ja auch noch jeweils einen Reifen. Vielleicht, wenn das Wetter mal schöner ist und du musst ja jetzt in naher Zukunft auch mal wieder draußen fahren, kriegen wir von dir da auch noch ein Feedback zu. Ansonsten hätte ich nämlich auch noch jemanden für den 30 mm, der den gerne ausprobieren würde. Sonst schick mir den und dann hole ich mir von dem noch ein Feedback. So, was haben wir denn jetzt in der Agenda noch? Noch zwei Punkte haben wir mindestens. Entschuldigung, wenn ich so huste, aber so ganz richtig fit. Ach so, am Ende muss ich noch was sagen, fällt mir gerade ein, zwei Sachen. Festi, wie spricht man das überhaupt aus, Christian?
Festiv?
Festiv? Festiv? Wie kommt, also habe ich mich
noch nie gefragt. Ich habe das noch nie jemanden sprechen gehört.
Ich auch nicht.
Ja, Premiere.
Ja. Aber eigentlich ist es ja Englisch, also müsste es nicht Festiv heißen? Festiv 500? Whatsoever.
I have no idea.
Du hattest den ambitionierten Versuch, auch im Hinblick auf London, Edinburgh, London vielleicht schon, dass du diese Rafa-Festive-Geschichte in einem Rutsch machen möchtest.
Ja, genau. Das ist ja recht populär, weil 500 Kilometer zwischen den Feiertagen sammeln, also zwischen Weihnachten und Silvester, kann ja irgendwie jeder.
Aber gut.
Ja. Oder auch nicht. Nee, okay. Und es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis sich dann der eine oder andere ausdenkt, das in einen Rutsch zu machen. Und ich habe letztens auch irgendwo gelesen, dass der sich das ausgedacht hat, diese Herausforderung bei Strava, der ist eigentlich initial 1000 Kilometer gefahren. Und zwischen den Feiertagen. Und das ist natürlich dann der nächste Schritt, wenn man das in One Go machen will, also quasi an einem Stück. Ja, ich hatte mal auf jeden Fall überlegt, das in einem zu machen, und da es halt Weihnachtszeit war, habe ich mir da auf Komoot so eine schöne Strecke zusammengeklickt, die dann auch wie ein Weihnachtsbaum aussah.
Ja, das gefiel mir und schon das, sehr.
Ja. Ja.
Es ist
und ach, die hatte ja auch noch eine hier geschmückt war sie auch noch. Ich hatte unten noch so eine kleine Weihnachtskugel dran hängen. An einem Ast.
Das war ja deine, wie soll man sagen, das war die Kür, wenn es die Pflicht geschafft hätte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
Ja, der Baum alleine war auf jeden Fall irgendwie 513 Kilometer und mit der Kugel wären es irgendwie 540 gewesen. Also wenn ich da noch gute Beine gehabt hätte, hätte ich das auch noch gemacht. Aber es kam natürlich anders, als man wollte.
Haben die Reifen dann eine Rolle gespielt? Dann würde ich mich jetzt schlecht fühlen.
Nee.
Gut.
Nee, die Reifen, die Strada, die hatte ich da jetzt auch, die Challenge, die hatte ich da jetzt auch gar nicht mehr drauf. Das waren jetzt, ich glaube, ja, welche hatte ich denn da drauf? Irgendwie Schwalbe Marathon Supreme heißen die. Supreme Evolution. Also das sind, ja, Schwalbe Marathon sind ja eigentlich eher ziemlich dick und schwer, aber die sind ziemlich leicht. Also die sind fast so leicht wie irgendwelche Conti 4000S oder so und haben aber trotzdem einen ziemlich guten Pannenschutz. Also ziemlich gute Reifen. Mhm. Auf jeden Fall, die Reifen haben keine Rolle gespielt, sondern mehr das Wetter. Also ich bin halt in Essen gestartet und dann so schräg hoch gefahren, das heißt Richtung Nordosten, wenn man sich das so vorstellt, bis nach Osnabrück. Das ist quasi, in Osnabrück war dann die Spitze von dem Tannenbaum, von dem Weihnachtsbaum. Von Osnabrück dann, also es waren so ungefähr 120 Kilometer bis Osnabrück. Und total trockenes Wetter, auch Temperaturen waren auch super. Und dann ging es von Osnabrück runter Richtung Südosten, nach Paderborn. Nochmal ungefähr 120. Da wurde es auch langsam dunkel. Unterwegs habe ich noch jemand von Twitter getroffen, weil ich das da vorher gepostet hatte, was ich da vorhabe. Und jetzt habe ich den Namen vergessen. Schande. Ich glaube, Kanonenrad heißt die Dame bei Twitter.
Ich habe es leider nicht so verfolgt, weil ich über Weihnachten raus war aus dem Business.
Das Twitter-Business. Ja, auf jeden Fall, das war sehr nett. Sie hat mich dann da begleitet, so über ungefähr 50 Kilometer. Das war sehr nett. Und dann war ich so um 2 Uhr morgens in Paderborn. Weihnachtsmarkt hatte schon zu, erstaunlicherweise. Und ist auch mal ganz nett, da den Paderborner Dom quasi nachts zu sehen. Ziemlich spooky. Südlich von Paderborn gibt es dann so einen riesen Windpark. Also es sind wirklich Windräder ohne Ende und das Ganze ist relativ hügelig. Und da, genau durch diesen Windpark, hatte ich mal eine Route geplant und das war echt heftig. Also weil da fing es dann nämlich so langsam an, ungemütlich zu werden vom Wetter. Also es wurde richtig windig und natürlich kam der Wind von vorne.
Der Windpark steht da ja nicht ohne Grund da.
Ja, genau.
Hat sich ja jetzt jemand was bei gedacht, den da hinzubauen.
Ja. Das war wirklich ziemlich bezeichnend. Und vor allen Dingen, es war ja nachts, also es war irgendwie so ein, zwei Uhr. Und dann blinken diese Windräder, die haben ja auch solche irgendwelche LEDs dran, damit die auch von irgendwelchen Flugzeugen gesehen werden. Und wenn du da so eine ganze Wand voller Windräder vor dir sitzt und die alle so im gleichen Takt rot blinken und sonst wirklich nichts leuchtet, außer deine Fahrradbeleuchtung, also ja, das ist schon heftig. Ja, das ist wirklich spooky. Und ja gut, danach kam dann Wald mit Waldweg. Also es wurde nicht besser. Ja, auf jeden Fall, irgendwann war ich dann so weit, dass es dann Richtung, straight Richtung Westen ging. Also quasi diesen Baum abgefahren. Und da wurde es dann wirklich langsam ungemütlich. Dann wurde es kälter, es fing an zu regnen. Und so Schneeregen setzte ein bei Temperaturen um den Nullpunkt. Und es ging die ganze Zeit hoch und runter, weil ich dann schon im Sauerland war. Also da die Ecke Brilon. Dann hatte ich keinen Bock mehr.
Wie viel Kilometer?
Dann habe ich nur noch gesehen. Da hatte ich dann irgendwas über 300, 310 oder 20. Und in Brilon habe ich dann durch Zufall ein Schild gesehen, von wegen rechts ab Richtung Bahnhof. Und da habe ich auch nicht lange überlegt. Direkt in Zug gesetzt und ab nach Hause. Das ging nicht mehr. Das war einfach viel zu kalt. Und
wie lange hast du auf den Zug da warten müssen?
Der stand da zufälligerweise. Also ich konnte direkt Ticket lösen und direkt rein.
Rein ins Warme. Was für ein Spiel gehabt,
das
oder?
War echt, ja, das war echt, also ich hatte auch echt, als ich, weil das mit dem Ticket lösen, dann brauchst du ja ein Ticket fürs Fahrrad und für dich selber und kein Kleingeld passendes dabei, also mit Karte zahlen, ne, hier PIN immer eingeben, das dauert ja auch alles, ne, dann war ich da bestimmt 5 bis 10 Minuten bei diesem Automat da beschäftigt und dachte mir nur die ganze Zeit, boah, hoffentlich fährt der Zug jetzt nicht ab.
Boah, dann hätte ich mein
eigentlich Rad, der,
dann hätte ich mein Rad
ja, hätte meine,
auf die Reise geschmissen.
Ja, oder das Rad vielleicht in die Tür, in der Tür verkanten oder irgendwie sowas, fällt mir jetzt mal im Nachhinein so ein. Aber okay, weil der war nämlich auch schon spät dran, der hätte eigentlich schon längst abfahren müssen, aber gut, er war noch da und es hat alles geklappt und es war, ja, war ein bisschen schade, aber gut.
Aber ich finde ja immer sehr schön, wenn so die Vernunft irgendwie siegt. Und zumindest, wie nennt man das, ich glaube, die Dame, die du getroffen hast, ist ja auch sehr England-affin. Character Buildings. Ja,
genau. Kanonenrad.
Ja, Character Buildings oder Character Building war das ja mit Sicherheit. Und es kann ja auch nicht schlecht sein, sowas im Hinblick auf London, Edinburgh, London schon mal gemacht haben. Wenn du das im kommenden Jahr nochmal machen würdest, gäbe es da etwas bei der Planung, was du anders machen würdest, dass du da, ich sag mal so, Windrichtungen oder Streckenabschnitte oder irgendetwas anders machen würdest, so im Sinne von, das habe ich daraus gelernt? Jetzt auch für so Leute, die es vielleicht nachmachen möchten oder sich schon immer überlegt haben, ich möchte das auch mal machen.
Ja, vielleicht. Man unterschätzt das, was das halt ausmacht, wenn die Umgebung so ein paar Meter in die Höhe wächst. Also quasi, wenn man so ins Bergische kommt. Also das ist da direkt, also so 100 Höhenmeter machen dann halt schon ein paar Grad aus. Mhm. Und natürlich 200 Höhenmeter dann noch mehr. Und genauso war es bei mir halt auch. Also ich bin ins Sauerland gefahren und da ist es dann halt hügeliger. Und das habe ich halt unterschätzt, dass das Wetter da dann doch so anders ist. Und ja, da müsste man wahrscheinlich... Ich würde es normal machen, klar, aber ich würde dann die Strecke irgendwie anders planen, dass das Ganze vielleicht komplett im Flachland verläuft oder also wenn das Wetter ähnlich ist und ja, damit man da ein bisschen besser.
Also war am Ende Temperatur in Kombination mit dem Wind sozusagen der ausschlaggebende Punkt, der dich geknackt hat?
Ja, und halt auch der Regen, ne?
Ja.
Also wenn die Klamotten erstmal nass sind und es dann richtig kalt ist, dann...
Dann ist ja schön, dass du dir ein Rennen in England ausgesucht hast, um mal was richtig Verrücktes zu machen.
Ja gut, da ist ja nicht ganz so kalt, ne?
Das stimmt, ja, klar, das ist natürlich der entscheidende Unterschied. England ist ja auch, wird ja quasi die Karibik Europas genannt. Nein, da wird es im Juli schon warm sein. Also, Fazit des Ganzen, wenn ihr sowas plant oder wenn ihr sowas machen möchtet, achtet auf darauf, vielleicht noch zusätzlich zu dem eh schon kalten Wetter dann noch irgendwelche hügeligen Strecken anzubauen. Das macht es nicht einfacher.
Ja.
Ja.
Genau.
Aber im kommenden Jahr einfach nochmal versuchen. Vielleicht machst du dann keinen Weihnachtsbaum nach rechts, sondern machst, keine Ahnung, Weihnachtsbaum nach links. Oder so eine Kette.
Ja, einer, der schon auf der Seite liegt. Ne?
Ja, genau. Oder so einfach so eine Lichterkette, weißt du, dass du fährst einfach so einen Kreis und fährst dann immer so, so ein Stern, Weihnachtsstern wäre doch auch ein schönes Motiv. Also da vielleicht rufen wir die Hörer dazu auf. Wer möchte, kann dem Christian eine möglichst flache Strecke ohne Höhenmeter ab Essenzentrum Abfahrt in einem weihnachtlichen Motiv. Und das beste Motiv fährt er dann im kommenden Jahr, also in diesem Jahr, also im kommenden Weihnachten.
Ja.
Mal gucken, wer da was Kreatives zusammenbastelt. So, Markus, bist du noch wach?
Ja.
Ja? Okay, ich habe mir kurz Sorgen gemacht, dass du weggenickt wärst oder so. Oder was ist denn mit dir hier fest, der 500? Wie ich gerade gehört habe, spricht man so aus. Da sind wir raus, ne? Weil unsere Familien uns so sehr beanspruchen.
Ja.
Ja, gut.
Also die 500 Kilometer mache ich auch locker mit dem Auto.
Ja.
Zwischen Familien.
Doppelte, das Doppelte. Ich war übrigens hier völliger thematisch nicht eingetragener Treffen. Am Wochenende, genau die Geschichte hätte ich fast vergessen zu erzählen. Christian, du bist doch auch den Rhön-Marathon gefahren in dem Sommer, wo es so heiß war.
Ja, bin ich.
Ich war am Wochenende in der
Rhön. Das war, glaube ich, vorletztes Jahr.
Ja, hätte ich jetzt auch getippt. Ich war am Wochenende in der Rhön und mein lieber Scholli, da geht es ja rauf und runter.
Ja. Und da kannst du problemlos Höhenmeter sammeln.
Aber hallo. Und das Lustige war, also du hast ja auch eine gewisse Affinität zur Musik. Ich bin dann, wir sind losgefahren am Freitag, so später Nachmittag, und dann dauerte es ja schon ein paar Stündchen. Und als wir da waren, es hatte so einen Nebel, wie ich ihn noch nie erlebt habe, glaube ich. Also es war wirklich komplett nebelig. Und ich konnte teilweise mich entscheiden, ob ich jetzt mit normalem Licht oder Fernlicht fahre. Das Fernlicht war teilweise schlimmer als das normale Licht, weil ich so geblendet war von der ganzen Nebelwand. Und dann habe ich bei Musik auf so random gespielt, ne? Und dann kamen auch noch so Lieder wie hier Faith No More Epic und Firestarter von Prodigy, und dann fährst du abends um 9 durch eine Nebelwand. Das war schon ein bisschen Endzeitstimmung. Und ja, das war sehr, sehr schön. Also, und wir standen an der Kreuzung und man musste rechts und links gucken und alles voller Nebel, du hast nichts gesehen. Und dann meinte ich zu meiner Frau, ob sie nach rechts gucken könnte, ob dein Auto kommt. Und sie meinte, ich sehe nichts. Da musste ich sehr, sehr lachen. Naja, das nur Rhön-Einschub. Also werde ich auch, habe ich jetzt, glaube ich, auch mal auf meine Liste von Sachen, die ich mal machen möchte, aufgenommen. Ja, das war nur so kurz zwischendurch. Die Rhön. Christian in der Rhön. Was haben wir noch, Markus? Bist du noch da? Fit? Markus? Ja, zwei Sachen noch. Zwei Sachen noch, die ich kein Velosnack ohne Klamotten. Christian,
du bist immer nackig.
Ja, ey, ich schon, aber
das, ja, ich auch.
Ja, dann ist ja gut. Christian, das hatten wir dir nicht gesagt, dass du auch ablegen musst, ne?
Muss ich mich jetzt ausziehen?
Ja, abliefern und ablegen. Und nein, also du bist ja, das wissen wir beide voneinander, ja auch ein großer Freund der englischen Radsportbekleidung.
Ja, schön mit Skilled.
Ja, alles. Aber ich muss zugeben, ich habe jetzt.
Und Dudelsack.
Ja. Aber ich habe jetzt, wir haben im, oder in dem Fall ich im Herbst, nochmal ein Paketchen bekommen von einem anderen Ausrüster, von dem wir auch schon mal was hatten, wenn ich mich recht entsinne, Jan Trikot. Und ich muss sagen, ich freue mich mittlerweile sehr darüber, dass es auch immer bessere und immer oder gleichwertig gute Alternativen gibt. Und in dem Fall geht's um Isadora.
Zu was? Zu was?
Zu Rafa. Also zu den Sachen, die mir sonst ja auch ganz gut gefallen. Und die wirklich auf dem gleichen Niveau mitspielen. Also und das auch preislich, das muss man auch sagen, auf ähnlichem Niveau. Aber qualitativ und auch vom Schnitt her fast, also teilweise fast sogar schon besser. Also ich habe ein Trikot, also ich sag mal so, wir haben ich habe eine Thermo-Bib, ein Baselayer und ein Trikot geschickt bekommen. Und ich werde das auch alles an dieser Stelle verlinken und die Stellen zu den Tests, die wir auf der Seite dann veröffentlichen. Jetzt habe ich mich verklickt. Ich schmeiß mal in den Chat. Also die Bib ist so eine Thermobib, die halt mit dickerem Material, Vlies am Rücken und etwas länger geschnitten, auch wie die Sportful, die du ja auch hast, Markus. Und ja, kann ich nur, kann ich wirklich nur Gutes sagen. Das Polster ist irgendwie sehr, 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 wie soll man sagen, sehr dezent gehalten. Also es ist, ich kenne das von Raffa-Hosen zum Beispiel auch mit dickerem Polster oder auch Servo Rosso. Dickeres Polster, da merkt man gar nicht so richtig, dass das Polster so dick wäre. Es wirkt irgendwie wie so ein bisschen eingenäht. Und das macht das Ganze auch so. Ich bin jetzt noch keine Strecken von 150 Kilometer gefahren und werde das mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit bei Kälte auch selten machen. Aber vom Tragegefühl eine sehr, sehr, sehr schöne Hose. Also auch so ein bisschen Seitenapplikationen, die reflektieren. Und wie ich gerade sehe, haben sie beim Bild auf ihrer Webseite ein Fahrrad mit Challenge-Reifen, wenn ich mich nicht ganz. Mhm. Oder? Siehst du das auch?
Ja.
Also 140 Euro ist natürlich auch eine Hausnummer für eine Hose, aber wenn ich mir andere Hosen von ähnlichen Premium-Anbietern anschaue, ist das noch in einem vertretbaren Rahmen. Ich kann über die Hose wirklich nur Gutes sagen. Also auch vom Sitz her, von der Länge her, passt das ganz gut für eine Winterhose. Den Markus werde ich mit Sicherheit nicht mehr von Winterbips kurzen überzeugen können. Hast du auch welche?
Naja, die großen Produktfotos sind ja fast ausschließlich mit Beinlingen.
Nicht alle, aber schon viele, ja.
Ja, fast ausschließlich.
Ja.
Genau genommen ist eins.
Ja, die anderen siehst du nicht. Ja, aber ich hab's ja auch dann, wenn es vielleicht so warm ist, dass man zwar ohne Beinlinge fährt oder nur mit Knieling, aber ich hab's dann ja auch gerne warm. Also ich bin immer noch nach wie vor überzeugt von dem Konzept. Du hast ja deine noch nicht oft genug draußen ausprobiert, um dir final eine Meinung zu bilden. Und der Christian, das weiß ich ja auch, ist ein großer Fan von Dreiviertelhosen zum Beispiel. Oder neu geworden.
Ja, neuerdings.
Ja, siehst du, sicher. Ich recherchiere ja über unsere Gäste.
Erstaunlich.
Ja. Nee, aber hast du auch so kurze Thermobips oder hast du da eine Meinung zu? Weil ich bin ja hier alleine auf weiter Flur mit meinem Lobgesang.
Ich überlege gerade, ob ich irgendeine Thermohose habe. Ich glaube nicht. Also ich habe eine Winterhose, also lange Beine und die Dreiviertel und die benutze ich eigentlich hauptsächlich im Winter.
Müssen wir mal gucken, ob wir da was arrangieren können. Ich bin ja, das ist ja mein Kreuzzug, die Menschheit davon zu überzeugen, dass das nötig ist. Müssen wir mal im Kleiderschrank gucken, ob da noch irgendwas Unverpacktes, also Verpacktes, aber du hast eher Größe M, vermute ich mal, ne?
Ja.
Ja, es wird schwierig mit meinen Größen. Um es ganz, ganz dezent auszudrücken. Ich bin von dem Konzept überzeugt und die Hose hat mich darin wieder bestätigt. Also ich weiß auch, jetzt am kommenden Samstag habe ich eine längere Strecke geplant. Mit ein paar Beinlingen dazu wird das genau ausreichend sein und genau das Richtige.
Ja, in welchem Temperaturbereich würdest du die denn tragen?
Ich würde die tragen von 15 Grad abwärts.
Echt? 15 Grad?
Ist das also für eine Thermohose? 12, sagen wir 12. Von 12 abwärts und dann erst so, dann kombiniert mit Knieling, dann kombiniert mit Beinling. Und wenn es dann immer noch zu kalt ist für die mit Beinling, dann würde ich die mit Beinlingen tragen und da drüber eine lange Hose.
Also die optimale Hose für den norwegischen Hochsommer.
Ja, genau. Genau, also ich sag's dir ja die ganze Zeit, dass du bist eigentlich prädestiniert für solche Sachen. Aber du willst ja nicht auf mich hören. Und das ist halt der Fehler an der Geschichte. Trikot?
Die Jugend.
Ja, genau, die Jugend, die jungen Leute heutzutage. Hören sie nicht mehr auf die alten Männer.
Ich guck gerade hier mal spaßeshalber so Temperatur.
Wo?
Hier bei mir. Im Juli letzten Jahres,
ja.
Durchschnittstemperatur 14,3 Grad.
Ja, du wärst die perfekte, du bist quasi, wann, im Juni? Du wärst halt
Juli.
Juli. Okay, du wärst wahrscheinlich im September, Oktober und März, April, nee, im April und Mai, wärst du der perfekte Kandidat für diese Art von Bekleidung. Ja. Mhm. Aber du willst ja nicht an mich hören. Erstaunlicherweise zum gleichen Preis, Langarm-Trikot. Da möchte ich mich im ersten Moment auf das, was meine Frau gesagt hat, zurückberufen, weiß nicht, berufen. Die meinte nur direkt, ach, das ist aber schön. Hat halt, ist so ein bisschen, hat so ein paar verspielte, also Schnitt ist gleiche Größe wie Rafa, ein bisschen enger geschnitten, also ein bisschen sportlicher. Der Sinn dieser kleinen Brusttasche oben, der will sich mir noch nicht ganz erschließen. Ich bewerte das jetzt, also heutzutage hat man ja kein Telefon mehr, was so klein ist, dass da noch reinpasst, oder ein iPod oder so ein Mini-iPod oder so. Wer sowas nutzt, ist damit sehr, sehr gut aufgehoben. Du benutzt noch einen?
Nee, man macht, ich habe das beim Raffa-Trikot auch, da ist oben auch so eine kleine Tasche, ich verstehe auch nicht so ganz, was das soll.
Also ich glaube, bei den Raffa-Brevet-Geschichten ist das gedacht, dass man seine Karte sozusagen da reinpacken soll. Also ich glaube, das ist mehr so Tradition.
Die Brevet-Karte?
Ja.
Mhm. Ah, okay.
Aber ich glaube, es kann natürlich sein, dass das daran angelehnt ist, aber du kannst diese Tasche halt nur von innen ergreifen, was natürlich den Vorteil hat, es kann nichts rausfallen, aber naja, so hundertprozentig, also ein Schlüssel, vielleicht irgendwie, wenn du nur so eine Personalausweis IC-Karte dabei hast, dann kann man das da oben reinpacken. Habe ich, also, ne, es schadet nicht, es stört nicht, aber so hundertprozentig, es wird hier als modische Brusttasche in der Beschreibung beschrieben. Genauso wie diese, wie sagt man, so Ellenbogenflicken. Weißt du, wie man das früher an Hemden getragen hat. Ich finde das ganz nett anzuschauen, aber Schnitt und was ich sehr schön finde, und das kommt auf den Bildern nicht so ganz zur Geltung, wie ich finde, und das ist ja immer das Problem bei Bildern, die Farbe ist deutlich knalliger, deutlich kräftiger, als es auf dem Bild aussieht. Also
was
zwar
ist
nicht.
Was ist das denn? Ist das Weinrot oder?
Purple.
Ja, Purple. Also das ist aber auch kein Violett. Purple. Das ist so ein. Ich würde es, also jetzt lach nicht.
Das ist potent Purple.
Ja. Stimmt, genau.
Potent Purple.
Damit ist auch alles gesagt. Nee, ich finde, es gab von Rafa mal so ein Trikot, das war auch so weinrot, auberginefarben vielleicht zu bezeichnen auch. Und das ist so ein bisschen, das ist so eine kräftigere Farbe. Und der Schnitt ist so ein bisschen enger und vielleicht passe ich, vielleicht ist mittlerweile das Rafa-Trikot auch ein bisschen enger geschnitten. Aber
ist auch gewaschen, ne?
Ja. Aber ich finde das insgesamt so ein bisschen sportlicher geschnitten. Und wer immer schon, also es gibt ja auch Leute, die sagen, Rafa, der Schnitt ist blöd und zu weit geschnitten und sitzt an den Schultern nicht und so weiter und so fort. Ich finde, der sollte durchaus mal diesem Trikot eine Chance geben, weil das ist enger, sportlicher und taillierter geschnitten. Liegt bei 139 Euro. Würde ich auch so im gleichen Temperaturbereich, also vielleicht so alles ab 12, ohne irgendwas Besonderes dazu, vielleicht so von 15 bis 8 Grad benutzen können, tragen können.
Ja. Wir wissen ja alle, du bist so ein Armlink-Fetischist.
Ja.
Und kannst eigentlich nicht ohne.
Da geht das ohne.
Wie war es hier für dich, so als neues Erlebnis?
Nee, ich habe ja schon mehrere Langarm-Trikots ohne Armlink. Also das geht schon. Also das ist ja was anderes. Da habe ich auch was am Arm. Es ist ja nur der Unterschied, hast du was am Arm oder hast du nichts am Arm?
Aber es ist nicht viel geiler, nicht so einen Übergang zu haben?
Nö.
Also du merkst für dich keinen Unterschied? So. Nö. Im Tragekomfort oder...
Nee, der Armlinge sind ein bisschen komfortabler natürlich, das stimmt. Weil die sind enger geschnitten.
Okay. Also ja, das sind nicht rutschen, ja.
Ja, also das ist von dem, also ich weiß ja deine Überzeugung in der Hinsicht, kenne ich ja, aber ich teile sie nicht. Also ich würde immer, also wenn ich hundertprozentig weiß, ich werde die Armlänge nicht ausziehen, dann greife ich auch zum Langarmtrikot. Und das ist ja auch meistens so, dass die Langarmtrikots ein bisschen dickeres Gewebe haben. Ne? Mhm. Und deswegen würde ich bei kälteren Temperaturen jetzt immer zu dem Langarmtrikot greifen. Wenn ich aber nicht hundertprozentig sicher bin und es ist nicht ganz so kalt, dann würde ich auch genauso zu dem Kurzarmtrikot mit Armlänge greifen, ja. Kurzarmtrikot und Armlinge sind halt das Beste aus beiden Welten, wie ein ehemaliger Kollege sagte. als drittes noch, und da musste ich eigentlich an dich denken, Markus, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass das fast so eine Sache ist. Ich musste sofort, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ach, das gefällt bestimmt dem Markus. Baselayer kann man jetzt, ich sag mal, ein Baselayer neu erfinden wird schwierig. Schnitt kann man ein bisschen verändern, Material kann man ein bisschen verändern. Was an diesem Base Layer jetzt ihn so ein bisschen unterschieden hat, meiner Meinung nach, ist auch wieder nicht so typisch nur grau-schwarz-weiß, sondern so ein, das, was ich habe, ist so ein Grünton. Ich glaube, das ist auch der, der abgebildet ist jetzt da an dem Link. So ein grünliches, ja, wie nennt man die Farbe denn? Laurel Wreath. Weiß ich jetzt nicht, was das heißen soll. Es ist so ein Grünton. Ist wiederum, der ist wiederum auf den in Realität ein bisschen heller.
Also mehr auf dem mehr wie auf dem oberen Bild.
Ja, genau. Also, ja, aber auch nicht ganz. Ja, doch genau. Eher so auf dem oberen Bild. Was der ganz was so, also diese Waschanleitung und alles, das ist aufgedruckt. Also du wirst an diesem ganzen Base Layer nicht irgendwelche Etiketten oder so nehmen, die man ja sonst meistens abschneiden muss.
Sehr schön.
Das hat mir gefallen. Hinten ist so ein dieser, wie soll man sagen, so ein Griffchen. Ne, wenn du es aufhängen willst, dann wie anders oder so. Weil was mich an einem Base Layer, ich habe ein bisschen nervt, ich weiß nie, wo vorne und hinten und innen und außen ist. Das ist dadurch so definiert. Ja, du lachst.
Kannst ne? halt viermal tragen.
Ja, aber dreimal sieht's halt doof aus oder fühlt sich doof an. Und das sieht man hier auf keinem der Bilder. Und das wundert mich auch ein bisschen, dass das damit nirgendwo, wie soll man sagen, geworben wird oder dass nirgendwo gezeigt wird. Die Arme, also wenn man die Arme sich anschaut, haben die, und das kenne ich sonst nur von irgendwelchen Skiunterwäschen oder so etwas, haben die so Einbuchtungen für den Daumen.
Mhm.
Und ich erinnere mich daran, dass du vor Ewigkeiten mir mal gesagt hast, als ich nach Handschuhen geguckt habe, guck, dass die Stulpen lang genug sind, damit du keine Übergänge hast und damit es schön alles zusammenhält und keine Wärme-Kälte-Brücken, eins deiner Lieblingsworte, hast. Und diese Daumenhalterungen, die führen halt dazu, dass die nicht hochrutschen und dass du quasi den bis über die Hand sozusagen den Base Layer hast. Und der verhindert das so ein bisschen, dass die Arme hochrutschen. Ich hatte ein bisschen mehr Begeisterung bei dir erwartet, um ehrlich zu sein.
Klasse, nee, finde ich cool. Aber hast du es auch verwendet? Weil, also,
ja, habe ich.
Okay. Weil das auf den Fotos kann man das erkennen, wenn du es jetzt sagst und man hinschaut.
Wo denn? Ich
hab's. Aber dann wirken die Ärmel so kurz. Also irgendwie, das sieht auf dem Produktfotos fast ein bisschen komisch aus.
Auf welchem Bild erkennst du das denn? Oder siehst du das?
Na, oben in dem Slider kann man ja so hin und her.
Ah, ja, genau. Genau, auf dem Bild, wo der Herr sich ein bisschen dezent in den Schritt greift, da sieht man diese Löcher. Genau. Und, nee, ich habe das benutzt. Das funktioniert. Also, das funktioniert sogar sehr gut.
Also, lang genug dafür, das spannt dann nicht oder so.
Genau, genau. Cool. Du kannst es einerseits benutzen, wenn du Langhandschuhe trägst, also wenn du quasi den Base Layer, dann das Langarmtrikot und dann schlüpfst du sozusagen in die Handschuhe, dann kannst du es machen. Du musst es aber auch nicht machen. Du kannst es jetzt wie er da zum Beispiel so locker tragen. Wenn du jetzt keine Kurzfingerhandschuhe an hast, sieht das natürlich verdammt scheiße aus. Man muss es nicht machen, aber man kann es machen. Mhm. Und das war, weißt du, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, wie kann man was am Rad neu erfinden, was kann man da machen. Und das war so ein Detail, wo ich mir gedacht habe, ach, gibt es zwar in anderen Sportarten oder in anderen Baselayer-Gattungen oder wie man das auch immer nennen mag, aber kannte ich so noch nicht beim Fahrrad-Baselayer. Und das fand ich ganz nett. Das hat mich, dachte ich mir, ach ja, das unterscheidet sie jetzt. Und es geht ja auch darum, sich zu unterscheiden von anderen, wenn man auf diesem Markt bestehen will. Deswegen auch ganz gut. Und vom Material her ist der auch zum Beispiel etwas, wie soll man sagen, etwas dicker wie der Svelte, den ich noch habe, oder wie der Rafa Langarm Base Layer. Vom Material her also auch ein bisschen, wie soll man sagen, ja, dicker einfach, ne, und hält wärmer. Ich hatte ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen und ist auch gar nicht wichtig, zwischen Weihnachten, Silvester, so in der Zeit, hatte ich ja ganz komisch über mehrere Tage sehr hohes Fieber. War irgendwie krank. Und dann habe ich auch alle, nachts zum Schlafen, habe ich einfach alle Base Layer angezogen immer. Weil ich dachte mir, die transportieren ja den Schweiß weg vom Körper, ne? Also was beim Sport gut ist, kann ja nicht beim Schwitzen so schlecht sein. Und da habe ich die mal so alle auf die Probe gestellt auch. Und da hat er auch so ein echt gutes Ergebnis für mich abgeliefert, weil bei einem Base Layer, den ich sonst hatte, dessen Hersteller ich jetzt mal nicht nenne, war ich echt klitschnass. Und bei dem war das schon ein angenehmeres Feeling. Mhm. Deswegen, also auch gerade insbesondere für den Base Layer auch Daumen hoch. Und ich werte jetzt mal so, Isadorm ist ja schon relativ bekannt und machen auch, glaube ich, sehr viel Online-Werbung irgendwie. Mir werden die immer wieder überall zugespielt, aber alles, was ich bis denen, ach, eine Mütze habe ich auch noch gehabt. eine Kappe. Aber da kann man jetzt also nicht so viel zu sagen, ist halt eine Kappe. Aber also bis jetzt habe ich noch kein Produkt von denen gehabt, wo ich gesagt hätte, was jetzt bei mir hinten im Schrank verschwunden ist. Sondern ich weiß jetzt schon, wenn das Wetter am Samstag gut sein wird und ich eine längere Runde fahre, dann wird das durchaus so Sachen, die ich, wo ich eher zugreife als zu anderen, um es mal so auszudrücken. Mhm. Also und 60 Euro für einen Langarm-Baselayer ist jetzt auch wieder so ein Preisbereich, wo ich denke, das ist schon fast normal für einen guten Langarm-Baselayer. So eine Preisregion, die nicht außergewöhnlich ist, auch wenn es günstigere gibt.
Ja.
Also, und was man noch erwähnen muss, die Felitz-Brüder, also der Peter Felitz hat jetzt auch seine Karriere beendet, also wird sich, denke ich mal, ab diesem Jahr dann komplett dieser Firma Isadora widmen können oder wollen. Und da bin ich echt gespannt, was da noch draus wird. Also er war ja, für die, die es nicht wissen oder die nicht so mit dem Profisport zu tun haben, die Gebrüder Felitz, der eine ist bei BMC, glaube ich, im letzten Jahr noch gefahren und hat jetzt seine Profikarriere als Radsportler ad acta gelegt. Oder wie sagt man, das Rad an den Nagel gehangen. Chris, du hast hier irgendeinen Chat, einen Link gepostet, den ich nicht öffnen kann.
Oh.
Herr Timmer?
Was habe ich da denn gebastelt?
Nee, ich kann ihn öffnen. Das ist halt ein schönes Rücklicht.
Ah, ja. Rücklicht? Ich sehe hier Batterie. Alles Mögliche. Ja, das war jetzt unser Bekleidungstest. Also Daumen ganz, 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 ganz hoch für Isadora. Bis jetzt noch nichts Schlechtes gehabt. Was haben wir noch auf der Liste? Wir haben, glaube ich, nur noch Kleinpunkte, ne? Wenn ihr nichts mehr habt.
Ja, nee, ich habe. Das Problem ist halt bei mir, ich bin jetzt quasi seit knapp 5,5 Wochen wieder im Training, bin aber noch nicht so viel rausgekommen hier. Und das ist einfach, wenn ich die Kids habe in der Woche, dann bin ich froh, wenn ich früh dazukomme, eine Stunde zu machen. Hm. Und ich hoffe, dass ich jetzt am Wochenende mal rauskomme. Irgendwie kommt immer was dazwischen und das ist so der Punkt, der mich auch selber so ein bisschen noch stört. Dass ich nur drinnen fahre, aber ja, besser als gar nichts.
Aber das ist ja auch der Jahreszeit bei dir ein bisschen geschuldet jetzt. Also
ja, aber es. Ja, letztendlich.
Es macht es dir nicht einfach.
Ausreden.
Ja, aber es ist früh dunkel und es ist kalt und es ist nass. Klar kann man sich den inneren Schweinehund überwinden und trotzdem fahren, aber es ist eher nachvollziehbar, als wenn es jetzt 30 Grad und Sonne wäre.
Ja.
Um es mal so einfach zu nennen.
Im Übrigen hat man Isadora schon in der Folge 137 mal erwähnt.
Ja, da war, glaube ich, das andere Trikot, das
Jersey Atlantic Blue Jet Black.
Genau. Was ich auch noch immer gerne trage. Also das ist auch so ein bisschen sportlicher geschnitten. Das ist auch was Feines. Aber wo wollte ich? Genau, wir haben noch so kleine Kleinigkeiten, wo ich auch mal gerne den Link dann hier verteilen will. Ein Twitter-Account, über den ich gestolpert bin oder der mir irgendwie in die Timeline gespult wurde und ich fand die Aktion einfach, weil ich habe mich da auch schon in ähnlicher Form mehrfach darüber aufgeregt, warum die Polizei oder warum Zeitungen darüber über Radarfallen warnen. Achtung, heute großer Radartag und dann wird in der Zeitung morgens oder auf der Webseite der Zeitung geschrieben, da und da wird geblitzt, so Blitzerwarnungen. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Und da hat jemand ein Einschreiben der Polizei NRW Münster oder der NRW Polizei in Münster geschickt, warum Fahrradfahrer nicht gewarnt werden, wenn irgendwo so Rotlichtverstöße, Einbahnstraßen, Stoppschilder kontrolliert werden. Und ich fand das eigentlich fand ich das auf eine gewisse Art witzig, aber andererseits hat es auch einen wahren Charakter, also einen wahren Hintergrund. Wollte ich mal hier drauf irgendwie aufmerksam machen.
Ich glaube, da hatten wir auch drüber gesprochen. Wir hatten uns darüber unterhalten, was wohl der größere Lerneffekt ist, wenn man den
Fahrern
mitteilt, dass halt geblitzt wird an den und den Stellen, also dass quasi die Gefahr besteht, da geblitzt zu werden, oder dass es halt ständig eine Gefahr gibt,
geblitzt zu werden. Ja, stimmt, ich erinnere mich.
Irgendwie so war das.
Aber dann könnte man, wenn aber mit der Argumentation, die Warnung würde was Positives bewirken, müsste man dann ja auch im Umkehrschluss die Fahrradfahrer warnen.
Ja, klar.
Ja, also wenn man kann das gleiche Argument ja nicht für den einen Fall anwenden und für den anderen Fall dann nicht. Also das würde dann irgendwie wenig Sinn ergeben. Aber ich werde da mal dranbleiben und werde den Herrn mal fragen, ob er irgendwann mal eine Antwort gekriegt hat. Wird mich interessieren. Also Fakt am Rande, sozusagen.
Ja, es gibt hier in Norwegen, gibt's der Tipp am Rande für alle Norwegen-Urlauber. Da gibt es natürlich auch von der Polizei so Laserkontrollen, wo die so Geschwindigkeitskontrollen machen. Aber es gibt natürlich auch fest installierte Blitzer. Mhm. Auf die wird man aber immer mit einem Schild vorher hingewiesen.
Ach.
Da ist aber irgendwie ein Stückchen vorher ein Schild hier, Achtung Blitzer. Und dann ist das halt. Warum
aber, das? Aber das ist,
keine Ahnung.
Aber das gibt's hier auch. Weil dann steht hier immer wie so Radar oder so eine Stelle auf der Autobahn auf meinem Nachhauseweg, da steht dann auch so ein Schild Radar. Ich meine, ich frage mich dann auch, ist hier wirklich eine Radarfalle oder nicht, aber warum darauf hingewiesen wird? Also es ist ja nicht nötig. Mhm. Also wobei jetzt andererseits die Stadt Köln hat sich jetzt auch gerade irgendwo nicht mit Ruhm bekleckert, weil sie irgendwelche Knöllchen geschrieben hat, obwohl der Blitzer nicht richtig eingestellt war oder so. Ich habe das gar nicht richtig verfolgt, wo sie massenhaft Geld zurückzahlen soll oder auch nicht und hin und her. Keine Ahnung.
Da haben sie die Geschwindigkeit von irgendwie 80 auf 60 gesenkt. Ich habe es nämlich mitbekommen, ja. Ich weiß mehr über Köln als du. Nee, also war irgendwie ein Mädchen. Wurde irgendwie von 80 auf 60 gesenkt. Allerdings hatten die vergessen, das Schild aufzustellen, dass sie mal zu 160 fahren kann. Aber, weil es halt verschiedene Behörden sind, he? Und die den Blitzer betreiben, die haben aber schon mal einen Blitzer auf 60 gestellt.
Was du heute kannst besorgen, ne? Und so. Mhm.
Und das Ding ist aber, dass wo der Verwaltungsaufwand für die Knöllchen, die schon bezahlt wurden, zu hoch ist, das Geld zurückzubezahlen, sodass das Geld einfach einbehalten wird. Die aber noch nicht bezahlt haben, die brauchen es wohl dann nicht bezahlen.
Okay. Mei, die werden schon viel zu schnell gefahren. Was ist denn mit den Leuten, die anstatt 80 dann 90 gefahren sind? Ich weiß auch nicht.
Tja.
Die sollen einfach zahlen. Gut ist. Also, irgendwann werden sie schon zu schnell gefahren sein.
So als Gutschrift könntest du das dann machen.
Ja, oder so ein Guthaben einrichten. Mhm, das wäre doch auch was. Darauf wollte ich hinweisen. Wir werden den Link zu dem Tweet und dem Herrn dann auch mal in den Shownotes verlinken. Kann sich das nochmal, wen das interessiert, so ein bisschen verfolgen. Ich werde den Herrn nochmal antwittern, glaube ich, und fragen, ob da was draus geworden ist. Ich finde jetzt auch wieder den Link nicht mehr, verdammter Dreck. Ich erinnerte mich, dass wir bei der Eurobike über Brillen gesprochen haben mit Rudy Project, weil du das Problem hast, dass du und ihr das betrifft euch beide ja dann auch im Prinzip sehr kurz oder weitsichtig oder eins von beiden bist. Und da hat jemand, ich bin ja mit Namen so schlecht, deswegen weiß ich es auch nicht mehr, wer es war, aus meiner Twitter-Timeline jedenfalls, einen Test gemacht. Und hat eine Ufex-Brille über einen längeren Zeitraum getestet. Und dies war auch eine Brille, die sozusagen sich präparieren lässt auf Gläser, die geschliffen sind. Heißt das so? Ist das so? Geschliffene Gläser?
Mhm. Ja.
Und ich fand das als Thema so ganz interessant und grundsätzlich auch, wie der Bericht geschrieben war. Ich werde den Link nochmal raussuchen. Und werde ihn dann hier in den Shownotes verlinken, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die brillentragenden Radfahrer so eine Gruppe ist, die relativ groß ist und die dass da großes Interesse dran ist. Und das wäre vielleicht etwas, wo man sich nochmal informieren kann. Was über das Ufex-Produkt. Wir haben von Ufex noch nichts zum Testen gehabt, also wir sind nicht bezahlt dafür und sonst auch nichts, wir sind auch nicht von dieser Gruppe bezahlt. Aber einfach nur so, weil ich den Artikel nett und interessant fand, wird der hier jetzt unten verlinkt. So, was hatten wir noch an Punkten? Nur noch eine traurige Sache, glaube ich. Richtig? Jetzt habe ich nämlich den Link hier versetzt. Verflucht nochmal. Ja, genau. Wollen wir nochmal die Stimmung richtig in den Keller bringen?
Wer ist gestorben? Los, komm.
Vielleicht erinnert sich Leute, die uns schon länger hören, dass ganz zu Anfang wir fast mal eine Folge haben ausfallen lassen müssen, weil mir damals die Katze in den Laptop gebrochen hat. Die Katze ist auch manchmal, also unsere Katze ist auch mehrfach hier im Podcast schon aufgetreten, weil sie irgendwie sich am Mikrofon gerieben hat auf einmal während der Aufnahme und durchgedreht ist während der Aufnahme. Ich musste auch einmal einen Podcast abbrechen wegen eines epileptischen Anfalls der Katze. Das war aber die andere Katze. Und ja, jetzt haben wir Ruhe. Ja, irgendwie unser Lehmann ist tot. Unsere Katze musste einschläfern lassen. Und da wir sie ja immer als Podcast-Katze bezeichnet haben, dachte ich, das erwähne ich auch mal hier. Du hast ihn ja noch kennengelernt, Christian, ne?
Ja.
Da sah er auch schon nicht mehr gut aus.
Ja, nee, da war die nicht mehr so gut drauf, die Katze. Nee.
Ja.
Ja, das tut mir leid.
Ja, es war das Beste jetzt für ihn und er war eh ein etwas schwieriger Geselle in vielerlei Hinsicht und du bist ja nicht so was mit Haustieren, hast du ja nichts am Hut, obwohl du ja keine Tiere isst, Markus, aber das war so ein Überzüchtungsopfer einfach. Also der kam aus einer Züchtung und da war relativ klar, dass da irgendwie Vater, Mutter und alle vier Großeltern wahrscheinlich alle sehr nah miteinander verwandt waren und dass deswegen sowas rausgekommen ist. Und deswegen war er von Anfang an sehr problembehaftet und dass er überhaupt so alt geworden ist, war dann schon ein Wunder. Und aber es ist schon irgendwie, also ich bin, es hat einen schon echt mitgenommen.
Ja. Habt ihr den jetzt begraben, oder?
Nein, das darfst du in Deutschland nicht so einfach, nur wenn du ein eigenes Gartengrundstück in einer Form hast. Du darfst also nicht einfach in den Wald gehen und ihn da beerdigen.
Okay.
Das geht nicht. Und es gibt so Möglichkeiten, die A, sehr, sehr teuer sind und ich dann auch in einer gewissen Hinsicht, es ist ein Tier gewesen und kein. Du kannst halt beerdigen, verbrennen lassen und dann die Urne mit nach Hause nehmen. Was ich auch ein bisschen, also das würde ich bei einem Menschen nicht wollen, irgendwie Oma auf dem Kaminsims, bei einem Tier noch weniger. Deswegen wird es wurde uns angeboten, dass wir es beim Tierarzt die Katze lassen können und sie wird von da aus dann sozusagen in einer pietätvollen Art und Weise mit anderen Tieren verbrannt und dann ist die Sache auch durch. Okay. Also ich hätte es jetzt auch nicht, es gibt wohl auch so Tiermehlverwertung oder da wird Seife draus gemacht oder wo angeblich, das hätte ich jetzt auch nicht so schön gefunden, aber da wir zu dem Tierarzt großes Vertrauen haben und hatten, denke ich mal schon, dass das jetzt möchte ich einfach glauben, dass das jetzt einen vernünftigen Abschluss gefunden hat, da. Muss man es so rum zu sagen. Aber das war schon lustig, als ich dir mal geschrieben habe, mir hat der Kater jetzt in den Laptop gebrochen. Es gibt auch, glaube ich, ein Bild, wo der Lehmann mal im Podcast mit dabei war. Naja, so ist das halt. Ne?
Ja. Ja. Ich habe mit Tieren nicht so. Nee. Wir hatten immer einen Hamster als Kind. Und dann auch immer mal so Hamster in Pflege von anderen. Mhm. Aber die Hamster hat immer meistens nicht so überlebt.
Deswegen bist du auch Vegetarier geworden.
Nee, ja, und es waren noch Ostzeiten oder so Wendezeiten. Was hast du mit so einem toten Hamster gemacht? Den hast du in den Mülltonne gehauen. Und das Ende mal haben wir irgendwie, es war Winter, haben wir gelesen, ja, die können auch in so eine Art Winterstarre verfallen.
Gottes Willen, ey.
Da haben wir die erste Mütter geholt und unter so eine Heizlampe gelegt. Jetzt, wenn du so zu Nase hast, machst du erst so eine Heizlampe, das ist so, so eine Bestrahlungslampe. Da haben wir gehofft, dass er da aufwacht. Er blieb steif und hart.
Ja. Wie heißt der, wie heißt es nochmal? Hier, Ramones Pet Cemetery. der Titelsong zu dem mehr oder weniger berühmten Stephen King Buch, Verfilmung Friedhof der Kuscheltiere. Da geht es auch darum, dass ein Tier, was eigentlich tot ist, dann wiederkommt. Hm. Aber das war eine Katze und kein Hamster.
Ja, das letzte Mal, als ich auf eine Katze aufgepasst habe, von unseren Nachbarn.
In Norwegen.
Die verschwand plötzlich. Also die waren im Urlaub und es war eine Katze, die draußen rumrannt und die meinten halt so, ja, stell mal ein bisschen Foto vor die Tür. Und als sie aus dem Urlaub kam, konnte ich nur irgendwie sagen, ich kann nichts dafür.
Ja, ja, das sagen sie alle.
Halt, die kam halt nicht mehr zurück. Okay. Nee, ich habe jetzt ein Händchen für.
Die Einsicht ist es ja schon mal. Die Einsicht ist schon mal wichtig. Also mein quasi mein grüner Daumen für Tiere bist du. Habt ihr ein Haustier, Christian? Nee, ne?
Nee. Nee, ich habe mal eine Katze überfahren. Wo ich mein Thema sind.
Aber ich habe ehrlich gesagt auch schon mal eine Katze mit dem Fahrrad überfahren. Ja. Hat die das überlebt? Das
war, ja, doch, die ist danach weitergehoppelt. Also etwas unbeholfen. Die ist wirklich kurz, also ich war in der Abfahrt, so 40 Sachen, nicht allzu schnell, aber zu schnell, um noch rechtzeitig zu bremsen. Und die sprang kurz vorher irgendwie aus dem Graben und entschied sich dafür, direkt vor mir die Straße zu überqueren, was keine gute Idee war. Also ich bin wirklich richtig über die drüber, hat einmal so gehoppelt und dann, ja, aber die ist die
nicht
weg. Ich bin dann noch zurückgefahren, aber die ist abgehauen. Also scheinbar ging es ja noch ganz gut.
Vor allen Dingen ist das ja auch, also das klingt jetzt blöd, also bei mir war es auch so, dass es mich echt einiges an Geschick und Artistik gefordert hat, nicht vom Rad zu fliegen.
Ja. Ach, dann ist ein Rad eine Katze überfahren.
Ja, ja, klar. Wir beide, also ich auch schon. Ja. Die ist bei mir, hat die noch 2-3 Sätze neben dem Vorderreifen gemacht und ist dann drunter gelaufen. Also die war suizidal, rede ich mich raus.
Ah. Die wollte.
Ich gehe davon aus, ja. Aber was will man machen? Ja, dann haben wir jetzt nochmal einen richtigen Downer zum Abschluss gehabt. Das ist sehr schön. Tote Tiere und Vegetarier und tote Tiere. Christian, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Bedanke mich bei deiner Frau und deiner kleinen Tochter, dass sie dir die Zeit gegeben haben dafür.
Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
Mal gucken, wie wir dich vielleicht nochmal vor London, Edinburgh, London einbinden können. Wenn wir so vielleicht einfach nochmal eine Sendung kurz vorher, so final, wie es ausschaut und wie aufgeregt ihr seid. Vermutlich in der kommenden Woche wird es eine Race geben, wo mich der Thomas mal so updated, was bisher im Frühjahr passiert ist. Er hat mir geschrieben, lass es uns machen, wenn die Rennen im fernen Osten vorbei sind. Das klingt irgendwie ein bisschen sehr, wie soll ich sagen, so. Die Rennen im fernen Osten klingt nach Märchen aus Tausend einer Nacht. Aber ich glaube ja, dass uns Marcel Kittel da ein Märchen aufbinden wollte. Aber dafür zu nächste Woche dann mehr. Bedanke mich bei Markus, wie immer für die launige, für die Technik im Hintergrund. Das war ja jetzt mit 3 Personen schon noch eine Nummer anders. Und die launige Atmosphäre. Und danke den Zuhörern. Möchte nochmal bedanken bei allen Patreon-Patronen, bei allen PayPal-Spendern, bei allen Überweisungsspendern, bei allen. Ich bestelle über euren Amazon-Link, weil das hilft, ohne dass ich Geld ausgeben muss, und hilft den Jungs auch Spendern. Bei wem müssen wir uns noch bedanken, Markus?
Bei den Hörern und
Hörerinnen.
Leuten, die im Chat beitragen,
genau.
Die Kommentare hinterlassen,
genau.
Die uns in iTunes bewerten.
Stimmt, das habe ich ja noch nie gesagt. Mach das doch mal. weil ich selber weiß nicht, wie es geht. Ja, genau, bei dem möchten wir uns auch bedanken und bei Mutti.
Genau.
Ja. So, jetzt haben wir auch die 3 Stunden gerade nicht so gedingst. Also wir die 3 Stunden Hürde nicht genommen, weil wir müssen nach 3 Stunden theoretisch ein Reset machen. Und deswegen ist das jetzt auch der beste Zeitpunkt, ins Bett zu gehen. Alles Gute euch allen und
habt euch. War schön.
Ja,
lange Zeit ebenso. War mal wieder schön.
Ja.
Auch schön mit Christian und
danke.
Christian.
Ach so. Einmal musste der Gag noch sein.
gern wieder. Und London, Edinburgh, London ist dein Hauptevent dieses Jahr.
Ja. Jetzt machst du doch noch mal ein Fass auf, oder was?
Nee. Aber da werden wir uns ja, ich hoffe zumindest, dass wir uns da sehen. Vielleicht hören wir uns noch vorher.
Ja, wir machen definitiv noch mal kurz vorher eine Sendung zu dritt, würde ich vorschlagen.
Ja.
Ja, genau. Gute Idee.
Coole Sache. Klar.
Dann gut. Schönen Tag, schöne Nacht, guten Morgen oder was auch immer. Tschüss. Ja.
Tschüss.
Ja, tschüss.